redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und Holger Klein.
Was haben wir Feines mitgebracht? Du warst doch wieder unterwegs in Sachen, du hast doch ein Buch geschrieben und promotest das gerade überall. Hast du uns was Feines mitgebracht, Florian?
Über das Buch? Ich überlege gerade, war ich jetzt in den letzten 2 Wochen? Ich war irgendwann in Österreich bei der Preisverleihung. War das vor 2 Wochen?
Was haben Sie denn für einen verliehen?
Das österreichische Wissenschaftsbuch des Jahres. Das ist so vom Ministerium und vom Buchhandel. Die zeichnen da irgendwie sowas aus einmal im Jahr. Und da bin ich dann zum offiziellen Händeschütteln mit Minister eingeladen worden.
Ist das dieser Minister, ist das einer dieser Minister? In Österreich gibt es auch so Ministerien, die irgendwie alles abschaffen wollen, was irgendwie mit Erkenntnis zu tun hat. War das der Minister?
Es war der Minister.
Oh fuck.
Es war der Minister, der quasi nicht mehr Wissenschaftsminister ist, weil zuvor das Wissenschaftsministerium abgeschafft wurde.
Ah. Und das hast du mit ihm darüber reden können?
Es war der Wirtschaftsminister. Nee, also da war nicht viel zu reden. Also der hat halt irgendwie die Hände geschüttelt und irgendwie gesagt, ja, ihr habt alle tolle Bücher geschrieben und ansonsten irgendwie großartige Gespräche gab es nicht. Also da war halt irgendwie mit der CERN-Chef auch noch da. Das war gerade so eine lange Nacht der Forschung, so eine Veranstaltung und da sind halt irgendwie der CERN-Chef und der Minister haben mal irgendwie rumgequatscht und dann irgendwann sind die ganzen Bücher vorgestellt worden, die gewonnen haben. Währenddessen haben dann CERN-Chef und Minister im Publikum immer noch rumgequatscht und dann hat er irgendwie so eine schnelle Rede gehalten. Also es war so Politikerkram halt, das jetzt irgendwie. Es war nett, das war eine schöne Veranstaltung, schöner Preis. Danach gab es noch irgendwie Science Slam, das Österreich-Finale. Mhm. Also es war eine tolle Veranstaltung und es war schön, dass ich den Preis bekommen habe.
Wird man dann irgendwie ehrfürchtig, wenn der CERN-Chef da ist? Weil wenn ich zu so einer Preisverleihung eingeladen würde, weil man mir was verleiht, ich hätte halt trotzdem keinen Respekt vor, weiß ich nicht, Hubert Burda, dem Chef des Burda-Konzerns oder so. Der wäre mir halt genauso egal wie sonst auch, der Typ.
Wie ist also das denn Wissenschaftler? In dem Fall war der CERN-Chef sogar mein Vorprogramm quasi, ja.
Aha.
Nee, also das war halt, wie gesagt, lange nach der Forschung. Und da waren in Wien die Auftaktveranstaltung, die waren ganz Österreich. Und in Wien war halt in der Aula der Wissenschaften, hieß das, war die Auftaktveranstaltung. Da war eben so eine große Ausstellung über das CERN. Und dann hat eben zuerst der CERN-Chef einen Vortrag gehalten. Danach kam dann die Auszeichnung der Wissenschaftsbücher und danach noch diese Science Slam. Das war so eine ganze Abend lang so eine Veranstaltung.
Also ich dachte, ehrfürchtig, dann wieder ehrfürchtig Hände geschüttelt und
also das in dem Fall, das war der CERN-Chef ist auch noch ein Wissenschaftler. Also ich habe den auch schon mal irgendwie, ich war ja letztes Jahr mit so einer deutschen Journalistentour in der Schweiz in CERN. Und da haben wir dann auch, da sind wir dann irgendwie noch, waren irgendwie 10, 15 Journalisten und sowas. Und da haben wir auch noch so eine Stunde Privatgespräch quasi mit dem CERN-Chef bekommen. Also, der ist halt ein Wissenschaftler, aber er ist offiziell, ich glaube, irgendwie rein so diplomatisch ist er irgendwie so einem Staatschef gleichgestellt oder sowas.
Echt?
Ja, aber CERN ist ja auch so eine ganz, ich weiß es nicht genau, müssen wir nachschauen, es ist auch so eine ganz politische, spezielle Situation. Also da hast irgendwie, es ist irgendwie so ein extraterritoriales Gebiet oder irgendwie sowas. Und irgendwie rein diplomatisch, also wenn es darum geht, irgendwelche, da am CERN irgendwelche Staatschef empfangen werden oder halt der CERN-Chef irgendwo hingeht, dass irgendwie rein diplomatisch ist er irgendwie zu einem Staatschef gleichgestellt, haben mit dem man irgendwie die Leute dort erzählt. Also.
Das ist ja eigentlich ganz cool, ne? Also du hast irgendwie. Du wirst behandelt wie ein Staatschef, hast aber mit diesem ganzen Politikquatsch nichts zu tun, sondern
als CERN-Chef hast du verdammt viel mit Politikquatsch zu tun.
Ja, das ist ja das Problem bei internationalen Forschungsprojekten. Das ist einerseits halt ganz toll. Ich lerne das ja auch gerade durch die Helmholtz-Geschichten und die ganzen Helmholtz-Wissenschaftler, die ich da kennenlerne. Einerseits ist das natürlich total super, dass du international arbeitest und auch gezwungen bist, international zu arbeiten, wenn das Geld international zur Verfügung gestellt wird. Aber du hast dann auch wieder so ganz absurde Zwänge, die dann zu so komischen, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen kann, weil mir das off the record mal erzählt wurde.
Also dann wenn du
so riesige Kooperationen hast, passiert es halt sehr oft, dass du nicht die besten Bauteile und Rohstoffe benutzen kannst und darfst, sondern dass du die Bauteile und Rohstoffe benutzen musst, die alle beteiligten Länder in Eigenregie auch herstellen könnten, wenn sie das wollten. Und das sind halt so komische, absurde Zwänge, die man dann da hat. Ne?
Ich habe ja, wie ich in der Uni in Heidelberg gearbeitet habe, habe ich an so einem europäischen Projekt mitgemacht, also so eins von diesen ganzen, von diesem Forschungsprogrammen, die EU alle paar Jahre mal fördert. Und da war ich eben quasi als einziger da ist aber dann die Deutschland, Italien, Frankreich, ich weiß nicht, noch ein paar Länder dabei. Und ich war eben der einzige, der deutsche Teil. Und das ist auch, was da an bürokratischer Aufwand da stattfindet, das ist absurd. Ja. Also du musst bei dem Projekt vorher ganz genau sagen, du musst das irgendwie in Work-Packages einteilen und irgendwie genau sagen, in welchem Work-Package was gemacht wird und welcher Wissenschaftler welchen Work-Packages macht. Und dann musst du irgendwie, ich musste dann quasi jeden einmal im Monat richtig so eine Abrechnung einreichen, wo drin steht, ich habe jetzt irgendwie am Dienstag, den 17. Mai, habe ich eine Stunde für Work Package 2 gearbeitet, 3 Stunden für Work Package 5, 3 Stunden für Work Package ist. Und das was für jeden Tag zwei Jahre aufschlüsseln.
Projektmanagement.
Dann, abgeben und dann natürlich, das gibt es da unbedingt so vorgefertigte Formulare. Dann schreibe ich das in ein Formular rein, gibt es dem, weil ich selbst, obwohl ich zwar der Einzige da war, gibt es natürlich immer noch 5 andere über dir. Irgendwie so von der Uni einen EU-Projektmanager und von Deutschland einen EU-Projektmanager und dann passen da wieder die Formulare nicht, dann muss es wieder hin und her umformatieren. Und was du sagst, das war genauso. Also von diesen Projekten, da ging es auch nicht darum, machen wir jetzt das so, wie es eigentlich gemacht werden sollte, dann machen wir das so, dass halt irgendwie, wir können das jetzt nicht so machen, weil dann wollen die Franzosen wollen das so machen, die haben das jetzt immer so gemacht und das, den Teil können wir jetzt nicht irgendwie abändern, weil den Teil haben die Italiener gemacht und wenn wir den Teil von den Italienern ändern, sind die verärgert. Also es ist halt, ja.
Du hast halt durchgehend mit einer Bürokratie zu tun.
Und ich weiß aber nicht, wie das anders gemacht werden könnte. Also das irgendwie so, je mehr Leute du, bei CERN, du hast ja teilweise in so einer, bei so einem Experiment, CMS oder Atlas, da arbeiten 3000 Leute.
Man könnte es halt machen, indem man seinen Wissenschaftlern vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen schenkt oder eine Instanz, also eine Ebene einzieht, also in dieser komischen Hierarchie. Also es sind ja mehrere Bürokratien mit unterschiedlichen Philosophien, die miteinander arbeiten sollen und dadurch das Problem, automatisch gegeneinander arbeiten. Wenn du jetzt noch eine Ebene darunter einziehen würdest und sagen würdest, okay, wenn ihr das Go gebt, also ihr gebt jetzt die 10 Milliarden Euro, ihr sagt, wir machen dieses Forschungsprojekt jetzt, ab dem Moment halten sich alle raus und nur noch eine Zwischenebene ist Ansprechpartner, sodass du halt nur noch einen Ansprechpartner mit eindeutigen oder eindeutigen Anforderungen und Regularien hast. Ich glaube, das würde schon sehr helfen. Oder halt, du gehst hin und sagst, das ist ja, ich hatte jetzt in Brüssel mit der Helmholtz-Vertreterin da in Brüssel gesprochen, und die helfen halt beim Weg durch den Dschungel. Das kannst du auch machen. Das ist so, hier, ein Rudel Assistenten. Der Florian, der darf forschen, und schmeißt den Assistenten nur die Brocken zu und die müssen sich dann den Kram selber
zusammen. Jedes von diesen EU-Projekten hat ja einen eigenen Projektmanager, also einfach nur einen Typen, der nichts anderes tut, als die ganze Bürokratie zu machen. Ja. Was ich auch absurd finde, dass da irgendwie von dem Forschungsgeld halt irgendwie noch einer extra bezahlt werden muss, der die Bürokratie macht. Ja. Das ist auch so, ich habe immer gelesen, in meinem Blog, glaube ich, schon vor einem Jahr oder sowas mal geschrieben, es gibt ja für diese, allein so einen Antrag an die EU zu stellen, ist schon ein riesiger bürokratischer Aufwand. Da gibt es eigene Agenturen, die du engagieren kannst und die auch engagiert werden, die dir eben helfen, so einen EU-Projektantrag zu schreiben, also dass das diese Bürokratie ist.
Ja, man fragt sich dann halt auch, ob das vielleicht absichtlich so designt worden ist, um den Zugang möglichst schwer zu machen, warum auch immer, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, also die müssen das ja selber merken, die Beamten, die sich sowas ausdenken, also solche Komplikationen, die müssen ja selber merken, dass es Komplikationen sind. Denke ich,
das Problem ist halt, dass das ich glaube, das Problem ist generell bei dem ganzen, wir haben über EU und die EU-Bürokratie und so weiter geschimpft. Das Problem ist, glaube ich, dass halt einerseits die EU halt doch eine gewisse Macht hat und gewisse Gesetze, Regelungen erlassen kann, aber eben nicht genug, das ist das Problem, dass halt irgendwie da ständig irgendwie dann wieder irgendwelche nationalen Befindlichkeiten berücksichtigt werden müssen und so weiter. Also das ist ja auch immer meine These, was ich immer so gern durchgesetzt hätte mal bei EU-Wahlen, weil EU-Wahlen hast du ja eine Wahlbeteiligung von irgendwie 30-40% oder irgendwie sowas, weil es halt im Prinzip, es ist halt, du machst halt eine Wahl, wo du halt irgendwie in Deutschland wählst du irgendwelche die deutschen Parteien, in Österreich wählst du die österreichischen Parteien, in Italien wählst du die italienischen Parteien und die machen natürlich, alle die österreichischen Parteien machen Wahlkampf mit österreichischen Themen.
Ja,
die Deutschen
machen halt
mit und das ist halt vollkommen sinnlos, weil es ist eine EU-Wahl, also das müsste theoretisch so sein, du wählst halt dann die sozialistische Partei Europas und die Europäische Volkspartei und wie die alle heißen da im Parlament und wenn du halt gewählt werden willst, ist halt
aber dazu müssen die sich ja dann alle erstmal wieder grün sein. Die hassen sich ja untereinander auch.
Also das Schöne wäre, aber bei dem System wäre das Schöne, dass solche lokalen Splitterparteien wie halt in Österreich, wie die FPÖ oder hier die AfD und so weiter, also die irgendwie sonst Rest der Welt keiner leiden kann, dass die dann halt, dass das dann wirklich auffällt, weil du halt sagst, dann sagst du wahrscheinlich, du müsstest jetzt, was weiß ich, damit du ins Parlament kommst, brauchst du halt EU-weit 5% oder halt in einem Land irgendwie 30% oder keine Ahnung, irgendwie so eine Regelung halt. Und wenn dann halt irgendwie so eine Partei wie die AfD kommt, die halt dann vielleicht in Deutschland 10% kriegt oder sowas, dann ist es halt trotzdem europaweit nichts. Dann kannst du sagen, okay, das ist halt
super. Ja, und dann, wobei die Radikalen würden es nicht schaffen, sich schnell zu formieren, weil von denen will jeder der Führer sein.
Genau.
Das ist, ja, die sind.
Und dann hast du wirklich, dann bräuchtest du irgendwie halt so eine europaweite Liste. Das heißt, du wählst dann halt in Deutschland auch vielleicht irgendwie einen französischen Politiker oder einen britischen Politiker oder sonst irgendwas. Es müsste halt wirklich eine EU-Wahl sein. Und es sind halt nationale Wahlen, wo halt dann nämlich die Deutschen schicken halt dann ihre Altpolitiker nach Europa, damit ja. aufs Abstellgleis und so weiter. Das ist halt das Problem. Das ist halt irgendwie, einerseits hat die EU Macht, andererseits hat sie nicht genug Macht. Und deswegen, ich glaube, das ist ein Grund, warum so viel bürokratisches Durcheinander da herrscht, weil halt da die ganzen Hierarchien nicht wirklich geklärt sind.
Der Satz heißt übrigens, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Das ist so anscheinend ein stehendes Wort. Das hat mir mal eine Freundin gesagt, die auch schon mal im Bundestag aktiv war. Ja, man müsste ja noch nicht mal unbedingt einen französischen Politiker wählen, sondern man könnte ja sagen, okay, zur Europawahl zugelassen sind nur noch paneuropäisch agierende Parteien.
Das sowieso.
Dass du sagst, okay, es ist jetzt nicht mehr eine SPD, die zugelassen wird und eine SPÖ, die zugelassen wird, sondern denkt euch gefälligst einen neuen Namen aus.
Es gibt ja die SPE, gibt ja, also Sozialistische ja. Partei Europas gibt es ja, das sind diese Fraktionen im EU-Parlament.
Aber das muss vorher ansetzen, also nicht erst, wenn sie im Parlament sitzen, sondern.
Nein, das ist schon klar, das muss.
Und dann kannst du ja auch hingehen und kannst sagen, okay, dann machen wir jetzt trotzdem wieder Wahlkreise, skalieren die entsprechend.
Ja. Es muss in ganz Europa den gleichen Stimmzettel geben.
Ja, genau.
Und es wird auch gar nicht schaden, wenn wir hier einen Franzosen wählen oder die Franzosen einen Deutschen, weil dann müssen nämlich auch die französischen Politiker drum kümmern, was in Deutschland abgeht und die Deutschen, was in Frankreich abgeht. Dann hast du EU-Themen, dann hast du eine EU-Wahl. Aber eben nicht
und
so
wie jetzt. Und dann kann es ja auch nicht mehr passieren, dass die deutsche Presse irgendwelche Lügen über Griechenland verbreitet, nur um, warum auch immer, weil es sich halt.
Weil dann müssen sich auch die deutschen Politiker drum kümmern, dass sie bei den Griechen gewählt werden.
Ja. Viel Glück, Frau Merkel. Obwohl die ja dann nicht antreten würde, weil die wäre ja Bundeskanzlerin. Das wäre ein ganz anderes. Ach, schön wär's. Aber dazu, um sowas, glaube ich, möglich zu machen, müsstest du die Vereinigten Staaten von Europa gründen und betreiben. Ich glaube,
das geschieht vom CERN aus, du das Thema drückst. Das ist die Keimzelle der europäischen, da geht die Revolution aus, die bauen da geheime Waffen im Keller und dann irgendwann brechen die ganzen, die sind ja schon alle internationalisiert und agitiert dort auf. Wie gesagt, der Staat, der ist ja auch ein Staatschef, also es wird dann hier, da geht die Revolution aus
vom CERN. So sieht's aus und bezahlt wird mit Bitcoin.
Genau, ja. Ich habe was Preisverleihung.
Genau.
Hast du schon den Nobelpreis bekommen?
Nee, noch nicht. Ich warte noch drauf.
Ja. Das kann nämlich lange dauern, denn es gibt eine Studie, das Durchschnittsalter bei der Preisverleihung beim Nobelpreis ist immer höher. Also du kriegst immer später den Nobelpreis und mittlerweile ist es so, dass wirklich teilweise halt das mit der Lebenserwartung der Forscher konkurriert. Das heißt, also es gibt wirklich, also jetzt Peter Higgs zum Beispiel, der hat irgendwie die Arbeit, die er geschrieben hat über das Higgs-Teilchen, die hat er vor fast 50 Jahren geschrieben, also 48, 49 und jetzt hat er bekommen. Oder ein anderer irgendwie, das war irgendwie Vitali Ginzburg, der hat 2003 Supraleiter bekommen, hat die Arbeit dafür irgendwie 1950 gemacht. Also das ist teilweise wirklich so, dass die halt wirklich extrem lange warten müssen, Jahrzehnte und wie gesagt, so lang leben nicht mal die Forscher. Also da gibt es halt, die Studie, man ist halt naturgemäß eine kleine Statistik, aber es ist halt so, dass das Komitee vom Nobelpreis immer konservativer wird. Also eigentlich ursprünglich war es ja so gedacht, dass Nobel, wenn er durchliest, was er in seinem Testament da geschrieben hat, steht da drin, dass der Preis für die wissenschaftliche Leistung verliehen werden soll, die im vergangenen Jahr den meisten Einfluss gehabt hat.
Ach, das heißt, im vergangenen Jahr?
Ja, das heißt, theoretisch ist das wirklich so, was halt jetzt in dem Jahr gemacht worden ist. Ich verstehe schon, dass das quasi nicht so umgesetzt wird, weil du weißt ja oft wirklich nicht, Grundlagenforschung weißt ja oft nicht, was da jetzt rauskommt. Also das dauert ja oft wirklich, bis sich zeigt, dass das jetzt wirklich revolutionär war, was der gemacht hat, dass das wirklich wichtig war und dass das eben
nicht gut, so schnell geht. Die vergeben den Preis dann bezogen auf das Jahr des Impacts der Forschung und nicht des Ergebnisses der Forschung, oder?
Ja, ist auch, meistens ist es zum Beispiel, Higgs ist so ein gutes Beispiel, da hat man wirklich drauf gewartet, bis das Teil jetzt dann eben nachgewiesen worden ist, weil vorher hätte man nichts sagen können, aber es ist oft wirklich so, dass so teilweise Preise vergeben werden, wo halt wirklich schon lange klar ist, dass das jetzt preiswürdig ist und wo dann halt was, da ist auch wieder Politik dabei. Da wird dann wieder gewartet, okay, jetzt haben wir irgendwie zwei Preise für Materialphysiker vergeben, jetzt muss wieder ein Kosmologe an die Reihe kommen und so weiter. Also zum Beispiel jetzt eine absolut Nobelpreiswürdige Leistung ist die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten von Michel Mayor und Didier Queloz. Das ist eine absolut Nobelpreiswürdige Leistung und das war 1995 und die hätten wir auch im Prinzip schon 1996 entsprechend würdigen können.
Wer hat die gekriegt, 96?
Oh Gott, das weiß ich nicht.
Aus mir. Was wäre das überhaupt? Wäre das Physik?
Das muss, ja klar, sicher.
Das wäre Physik, okay.
95 war irgendwie, nee, das, die Pulsarleute, nee, das war später. Weiß nicht, es ist halt auch oft, ein anderes Problem bei den Nobelpreisen ist ja, dass du, das war ja auch, was dieses Jahr, letztes Jahr mit der Preisverleihung fürs Higgs-Teilchen war, dass du erstens immer nur drei Leute den Preis kriegen kannst, was damals noch halbwegs vernünftig war, weil da war die Wissenschaft noch eher was du halt allein gemacht hast. Heutzutage hast du immer mehr. Und allein der Higgs-Mechanismus waren ja dann irgendwie sechs Leute, die da beteiligt waren, verschiedene. Und ein zweiter, Englert, hat den Preis ja auch bekommen, gemeinsam mit Higgs. Aber zum Beispiel die Leistung, die den Preis eigentlich erst möglich gemacht hat, nämlich der Nachweis des Teilchens, durch die ganzen Forscher am CERN. Mhm. Das ist zwar in der Laudatio erwähnt worden, aber halt nicht auch im Preis gewürdigt worden, weil den hätte man dann entweder dem Chef nehmen müssen vom CERN.
Ist halt auch blöd, ne?
Weil ja, oder was das Problem ist, weil man halt irgendwie bei Frieden oder sowas, Friedensnobelpreis, da werden ja regelmäßig irgendwelche Institutionen ausgezeichnet. Bei Wissenschaftspreisen geht das anscheinend wenig, weil sonst hätte man sagen können, wir geben jetzt dem CERN einen Preis. Also das hätte ich durchaus gerecht gefunden.
Dass ja, und dann hätte CERN irgendwie jemanden hinschicken können, der ihn entgegennimmt, stellvertretend für die Abteilung oder das gesamte Institut. Und das hätte ja dann noch nicht mal der Chef sein müssen, sondern, weiß ich nicht, der Mitarbeiter des Monats.
Da gab es so eine schöne Simpsons-Folge, wo irgendwie Bart und Homer für irgendeinen Kurzfilm den Oscar gewonnen haben. Dann haben die den Oscar irgendwie in dünne Scheibchen geschnitten und damit wirklich der letzte LKW-Fahrer vom Filmteam dann noch irgendwie ein Stück Oscar abbekommt. Das ist halt irgendwie, ja, das ist halt... Der Nobelpreis ist halt nicht mehr, die Forschung hat sich gewandelt. Es sind halt große Organisationen, die Forschung machen, große Teams, die Forschung machen.
Und geht ja auch kaum noch
anders. Keine Einzelpersonen. Und das ist halt, aber ich glaube nicht, dass das halt so ein traditioneller Preis. Ich glaube, da wird es lange dauern, bis sich die irgendwie da durchringen, was zu ändern. Also
kann das ist ja in der letzten dreigliedriges Schulsystem abschaffen Debatte, die ich so verfolgt habe, ist auch schon wieder einige Jahre her, waren die Nobelpreise ja tatsächlich auch immer noch ein Argument für das dreigliedrige Schulsystem, weil Politiker sagen, naja, das sieht man doch, dass dieses dreigliedrige Schulsystem hat die Nobelpreisträger hervorgebracht, die Deutschland nun hat. Da wollen sie dieses System doch nicht abschaffen. Und das ist schon echt, das ist so intellektuell, von so hoher intellektueller Unredlichkeit.
Wenn die dummen Kinder dich rechtzeitig irgendwie abschieben, irgendwo anders hin, dann kriegen wir keine Nobelpreise mehr, weil die dann die Dummheit strahlt ab auf die Intelligenten und dann werden wir alle doof und kriegen.
Das ist so unglaublich, so ein Quatsch zu erzählen. Also,
ja. Ja gut, aber schon in Österreich. Ich glaube, Österreich und Deutschland haben ziemlich das gleiche Schulsystem.
Weiß ich gar nicht.
Wir haben auch Hauptschule, Gymnasium und so weiter, alles. Österreich hat, wann haben wir einen Nobelpreis bekommen? Für Wissenschaft schon ewig nicht mehr. In den 60er Jahren irgendwann mal Lorenz oder sowas, ja. Also dann Literaturnobelpreis gab es 2000 irgendwas mal, aber naja.
Wo wir bei Österreich sind, Österreich und also die TU Wien,
ja.
Die hat eine 100.000 mal feinere Methode entwickelt, die Gravitation zu messen. Dazu müsstest du jetzt erstmal die kosmologische Konstante erklären. Das kannst du doch bestimmt, ne?
Ja, kann ich. Kurz oder lang?
Kurz.
Kurz. Nee, also kosmologische Konstante ist im Prinzip, also du hast die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie, da hat er Gleichungen aufgestellt. Mhm. Mit den Gleichungen kannst du berechnen, wie Massen sich durch den Raum bewegen und wie der Raum von sich durch den Raum bewegenden Massen gekrümmt wird. Mhm. Also die Massen krümmen den Raum, der Krümmung des Raums sagt den Massen, wie sie bewegen sollen. Das war die Gleichung von Einstein. Und dann haben Leute angefangen, probieren Lösungen zu finden dafür und haben festgestellt, wenn man zum Beispiel jetzt den ganzen Raum des Universums als Ganzes in diese Gleichung reinsteckt, dann kommt dabei raus, dass das Universum als Ganzes entweder kleiner wird oder größer wird, aber nicht statisch.
Ja.
Das bleibt nicht so, wie es ist. Und das war das, was man damals nicht dachte, dass das Universum so bleibt, wie es ist. Und deswegen hat dann eben Einstein eigentlich formal ist es eine Integrationskonstante, was da bei diesen Gleichungen drinsteht. Und der hat diese Konstante da reingetan, um quasi diese Expansion oder Kontraktion quasi auszugleichen. Mhm. Und damit dann eben das Universum statisch bleibt. Und das wenn er das nicht gemacht hätte, dann, wenn er seine eigene Gleichung ein bisschen mehr vertraut hätte, dann hätte er quasi die Expansion des Universums vorhersagen können, was den Hubble in den 20er Jahren entdeckt hat.
Einstein hat damals gesagt, das wäre die größte Eselei seines Lebens gewesen, die
Kosmologie. Nee, hat er nicht gesagt.
Das ist,
Also er hat schon gesagt, dass es gibt, ich habe das mal irgendwann vor Jahren mal immer nachgelesen, also das ist irgendwie so, irgendeiner hat das mal durch alle Zitate irgendwie weiterverfolgt, das ist auf es hat irgendwer anderer hat gesagt, dass Einstein es gesagt hätte, aber
Sokrates, hat Sokrates gesagt, wir wissen das nicht genau, aber Platon hat gesagt, Sokrates hat es gesagt.
Ja. Genau. Das hat also gezeigt, dass das Universum tatsächlich sich expandiert, das heißt, dass diese Konstante halt anscheinend doch ignoriert werden kann. Und dann später hat man entdeckt, dass es eben, das war 1998, hat man untersucht, wollte man rausfinden, wie das Universum sich mit welcher Geschwindigkeit das Universum sich früher ausgedehnt hat. Weil normalerweise, man ist davon ausgegangen, dass du quasi, das Universum dehnt sich aus und die Gravitation wirkt der Ausdehnung entgegen. Das heißt, die Gravitation, weil er alles an allem zieht quasi, zieht diese Gravitation das Universum wie so ein Gummiband. Ja? Also Luftballon, den du aufbläst und dann, wenn du ihn dehnst, dann irgendwann die Kräfte zwischen den Gummiteilchen, die ziehen halt das Ganze wieder zusammen, genauso wie die Gravitation der einzelnen Galaxien und so weiter, das Universum wieder zusammenziehen sollte. Das heißt, man ging davon aus, dass je älter das Universum wird, desto langsamer dehnt sich's aus, weil halt die Gravitationskraft das immer stärker bremst. Das war die These, das wollte man überprüfen und hat deswegen Supernova angeschaut. Die kann man auch sehen, wenn sie weit weg sind. Weit weg heißt vor langer Zeit. Das heißt, so konnte man sehen, wie es früher war. Und dann konnte man auch noch sehen, man konnte schauen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Supernova bewegen. Die Details, muss ich nicht erklären, wie sich das bewegt. Aber man konnte halt so rausfinden, wie sich die Geschwindigkeit der Expansion im Laufe der Zeit ändert und hat festgestellt, dass es genau andersrum ist. Das ist nämlich, dass All immer schneller und schneller expandiert. Das heißt, es muss da anscheinend doch halt irgendeine Kraft existieren, die dafür sorgt,
Universum dass auseinander treibt.
Genau. Und das kann eben es kann eine Kraft sein, die halt quasi an jedem Punkt im Universum ist. Also quasi, dass das jedes Stückchen Raum quasi diese Kraft hat. Und je größer das Universum wird, desto mehr Raum ist da, desto größer wird die Kraft. Ja, also deswegen wird es immer schneller. Und das ist im Prinzip das, was die kosmologische Konstante von Einstein war. Die war genau so eine Kraft, die an jedem Punkt des Raums existiert. Und die dann halt diesen Effekt verursachen könnte. Es gibt noch andere Varianten, irgendwie Quintessenz heißt das.
Genau, da wollte ich hin.
Das ist eine Variante, das ist quasi eine kosmologische Konstante, die sich mit der Zeit variiert und nicht halt so konstant ist, wie das von Einstein. Und bis jetzt, was man bis jetzt gemessen hat, schaut alles so aus, als wäre halt diese dunkle Energie, wie man den Effekt nennt, das All immer schneller expandiert, als wäre, würde sich die dunkle Energie so verhalten, dass man sie mit einer kosmologischen Konstante nach Einstein erklären kann und nicht mit der Quintessenz. Das ist so der
An der TU Wien sind jetzt ein paar Jungs hingegangen und haben gesagt, wir gucken uns jetzt trotzdem mal Quintessenztheorien an und versuchen mal eine Apparatur zu bauen, die anhand der Quintessenztheorien eine Gravitationsmessung erlaubt. Und was die gemacht haben, die haben Neutronen extrem abgekühlt. Und zwischen, ich muss das auch wieder vorlesen, weil ich es noch nicht mal ansatzweise verstehe, ich fand es nur ganz interessant, haben Neutronen, also ultrakalte Neutronen, also sehr langsame Neutronen, zwischen zwei parallelen Platten durchgeschickt, von denen eine vibriert. Und dann kann man sie anscheinend sehr gut zwischen zwei definierten Energiezuständen pendeln lassen. Und aus der Frequenz, die diese Neutronen zum Übergang zwischen den Energieniveaus brauchen, lässt sich die Schwerkraft ablesen, die auf die Teilchen wirkt. Letzter Satz in dem Artikel war, die Experimente weisen vor, es jedoch auf keine bisher unbekannte Kraft hin. Die Messergebnisse stimmen völlig mit der Newtonschen Gravitationstheorie ein. Also was du sagtest, also das sind zwar alternative Erklärungsmodelle, die aber möglicherweise gar nicht unbedingt notwendig sind.
Also in dem Fall
aber dass sie die Gravitation damit messen können. Also das ist ja so, wir messen dem jetzt Neutronen und messen mit den Neutronen die Gravitation. Das finde ich schon sehr
kenne die aber jetzt nicht. Also normalerweise, ich weiß nicht, diese Gravitationsmessungen, die sind auch interessant, wenn du wissen willst, wie viele Dimensionen das Universum hat. Weil es gibt ja die Stringtheorie und so weiter, die sagen, dass halt, wir sehen drei Dimensionen. Ja, wir können vorwärts, rückwärts gehen, links, rechts oder nach oben und unten. Und wenn wir irgendwie noch eine andere Richtung außer den drei suchen wollen, dann finden wir keine. Ja? Also es wüssten nicht, wo diese anderen Richtungen sein könnten. Und die Stringtheorie, die ja sagt, dass die Materie aus schwingenden Strings besteht, die dann halt die Elementarteilchen quasi simulieren, die ich sagte, dass die erreichen drei Richtungen nicht. Also diese Strings müssen in mehr als drei Richtungen schwingen können, damit sie halt das die ganzen Teilchen da vernünftig darstellen können. Und brauchst halt irgendwie mehr als diese drei Dimensionen, also irgendwie 10 Raumdimensionen. Und das wäre halt etwas, was man, wo manche sagen, okay, das könnten wir vielleicht mit Gravitationsmessungen nachweisen, weil es auch das Problem gibt oder die ungelöste Frage, warum die Gravitation so wahnsinnig schwach ist. Die Gravitationskraft ist extrem schwach, viel enorm schwächer als alle anderen Kräfte im Universum. Was du daran sehen kannst, dass du nach oben hüpfen kannst oder irgendwie einen Bierkasten hochheben kannst, obwohl die komplette Erde mit der Gravitationskraft dran zieht.
Ja.
Oder halt irgendwie ein Kühlschrankmagnet, ein kleiner, die ganze Gravitationskraft der Erde aufhalten kann. Mhm. Und warum? Das ist so Hierarchieproblem, nennt sich das. Also man weiß nicht, warum die Gravitation so wahnsinnig schwach ist. Und eine These ist eben, dass die Gravitationskraft sich durch den kompletten, in dem Fall dann irgendwie 10-dimensionalen Raum ausbreitet und die anderen Kräfte nur in unserem 3-dimensionalen Raum. Also es hängt damit, da gibt es wieder Pranentheorie und offene, geschlossene Strings und die geschlossenen Strings kleben an der Prane fest und können nicht weg und die offenen Strings, wie bei der Gravitationskraft dann zur Beschreibung, die können die Prane verlassen. Das ist alles ein bisschen kompliziert.
Das ist vor allen Dingen alles in einer so theoretischen Weise theoretisch, dass es noch nicht mal irgendwelche, gibt es irgendwelche Versuchsvorschläge, also irgendwelche Experimentvorschläge?
Da wollte ich gerade einen erklären dazu.
Ah, okay.
Und die Stringtheorie heißt immer, die Stringtheorie macht keine Vorhersagen und die Stringtheorie die Stringtheorie macht jede Menge Vorhersagen. Wir haben einfach nur noch nicht die Technik, das nachzuweisen. Also die Vorhersagen der Stringtheorie, die ganzen Phänomene der Stringtheorie finden eben auf so kleinen Skalen statt, dass du halt da wahnsinnig große Beschleuniger brauchen würdest. Also die halt nicht mal ansatzweise in unserer technischen Möglichkeiten liegen. Das heißt, die Stringtheorie macht sehr wohl Vorhersagen. Wir können die halt noch nicht überprüfen. Aber eben diese Sache mit der Gravitationskraft wäre eben so eins. Denn das sagt eben, wenn es diese Extra-Dimensionen gibt, dann quasi sickert die Gravitation quasi in diese anderen Dimensionen rein. Also die Gravitationskraft breitet sich durch alle 10 Dimensionen aus.
Ja.
Und wenn du jetzt quasi die Gravitationskraft auf immer kleineren Skalen misst, also die Extra-Dimensionen werden umso wichtiger, je größer, also je kleiner die Skala wird. Also wenn du jetzt quasi, da gibt es ja schon ein Beispiel irgendwie, stell dir vor, du bist ein Seiltänzer und läufst da, oder Slackliner, wir sind ja hip hier. Also du bist ein Hipster-Slackliner in Berlin oder sowas und läufst da irgendwie dein Seil entlang, dann hast du im Prinzip nur eine Dimension, ja? Du kannst vorwärts, rückwärts, mehr kannst du nicht. Mhm. Würdest du aber ganz immer weiter schrumpfen, bis du so groß wie eine Ameise bist, dann taucht plötzlich eine zweite Richtung auf.
Richtig.
Dann kannst du irgendwie auch um das Seil rumlaufen.
Und wenn ich jetzt noch einen Bohrer finde, habe ich eine dritte Dimension.
Genau. Und genauso ist es eben auch bei den extra Dimensionen. Wenn du da immer kleiner wirst, irgendwann bist du klein genug, dass du diese anderen Richtungen siehst. Und dann, wenn du die Gravitationskraft auf diesen kleinen Skalen misst, dann merkst du halt, dass die Gravitationskraft eben auch in die andere Richtung gehen und dann funktioniert dieses Abstandsgesetz mit dem Quadrat des Abstands und so weiter, was halt in unserer dreidimensionalen Welt funktioniert, das funktioniert dann bei diesen kleinen Skalen nicht mehr. Und deswegen probiert man halt, die Gravitationskraft lässt sich halt verdammt schwer extrem genau messen. Das ist von die Gravitationskonstante, ist von allen Naturkonstanten die am schlechtesten bestimmt worden ist. Ich glaube nur von irgendwie 4-5 Kommastellen genau oder sowas. Mhm. Und deswegen probiert man halt auch, diese Gravitationskraft möglichst exakt zu messen, auf möglichst kleinen Skalen zu messen, damit du halt irgendwie, wenn du dann nämlich Abweichungen feststellst von Newton, von Einstein, von der Formel, die wir jetzt haben, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass da halt die Gravitationskraft in nämlich anderen Dimensionen versickert.
Wieder was gelernt. Und ich glaube, ich habe das sogar verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es morgen noch reproduzieren kann, aber immerhin glaube ich, dass ich es verstanden habe. Hast du noch was Einfacheres, eine einfachere Erkenntnis für mich?
Ich habe Bankomaten und Bombardierkäfer, also Bankomat, Geldautomaten heißen die hier in Deutschland.
Ja, Moment, ist das jetzt eine Geschichte? Nein, oder?
Ja.
Ich bin eine gespannt. Geschichte.
Ja, also kennst du, also Geldautomaten kennst du.
Bombardierkäfer kenne ich auch.
Genau, das sind diese tollen Käfer, die halt irgendwie aus ihrem Hintern oder keine Ahnung, wo das genau rauskommt bei denen, zwei Chemikalien rausspritzen, die sich vermischen und dann irgendwie so eine Art halt hast du einen Flammenwerfer, der dann rauskommt. Oh. Und das haben jetzt Wissenschaftler von der ETH Zürich, die haben sich quasi von dem inspirieren lassen, haben eine Folie gemacht. Das heißt, die haben zwei Folien. Eine Folie haben sie mit, das ist so Wasserstoffperoxid irgendwie reingefüllt. Mhm. In der anderen ist Mangandioxid reingefüllt und dazwischen ist eine Schicht Lack.
Ja.
Wenn du jetzt irgendwie draufhaust auf die Folie, diesen Lackschicht zerbrichst, dann mischen sich die Chemikalien und du kriegst dann 80 Grad heißen Schaum. Und da haben sie gesagt,
das will ich fürs Auto haben, bitte.
Ja, und da könnten sie jetzt anwenden, zum Beispiel eben für Geldautomaten, wenn da irgendwelche Typen kommen, die das halt irgendwie kaputt machen wollen oder sonst was, oder irgendwelche Scheiben von irgendwelchem Vandalismus und so weiter, dann kannst du sich diese Dinger da reinmachen, dann haust du da irgendwie, kommt der Vandale und haut die Scheibe ein und dann mit dem irgendwie 80 Grad heißer Schaum ins Gesicht gespritzt und dann kann er dich verklagen wegen Körperverletzung und
genau. So weiter.
Also das haben sie jetzt, also die rechtlichen Fragen haben sie noch nicht geklärt, haben sie geschrieben, aber zumindest rein prinzipiell würde es funktionieren und irgendwie haben auch gesagt, was, 29 Euro pro Quadratmeter Folie wird das kosten.
Also das ist jetzt nicht teuer, also für so ein Sicherheitsding, ja.
Man müsste dann vielleicht, wie gesagt, die rechtliche Frage müsste man doch irgendwie klären. Weil sonst ist die bestehende,
was würde passieren, wenn man es dran schreibt? Vorsicht, versuch, wenn du versuchst, es kaputt zu machen, wirst du Verbrennung dritten Grades, zweiten Grades. Da
müssen wir den Juristen fragen, was da irgendwie Gesetze gibt. Sonst, man kann ja nicht sagen, irgendwie, Vorsicht, wenn du hier einbrichst, bist du erschossen. Dann kann ich ihn auch nicht erschießen, deswegen, also.
Ja, stimmt. He had it coming ist kein Argument vor Gericht. Obwohl doch manche, irgendwo habe ich mal bei Fefe gelesen, dass es tatsächlich ein Gericht gab, das he had it coming als Verteidigungsstrategie akzeptiert hat und denjenigen, der verklagt werden sollte oder angezeigt wurde wegen Körperverletzung oder wegen, weil er einen erschossen oder angeschossen hat, ist dann freigesprochen worden, weil because he had it coming. Der wusste doch, was ihm blüht. Ja.
Was ich in den USA.
Ja, yeah, das war klar. Es ist, only in America. ich habe exakt gar nichts, was dazu passen würde, aber vielleicht doch nochmal eins zum Thema Gravitation. Stellt sich raus, zumindest, ich wollte ja immer einleiten mit, britische Wissenschaftler haben festgestellt, am King's College in London haben sie sich die Genetik von Übergewichtigen angeguckt und haben herausgefunden, dass es ein Gen gibt, das heißt AMY1. Das hat irgendwie mit Amylase zu tun. Also je nachdem, wie viele Kopien dieses Gens der Mensch hat, davon hängt dann ab, wie viel Amylase produziert wird. Und wer wenig Kopien dieses AMY1-Gens hat, kann Kohlenhydrate schlechter abbauen, was wiederum dazu führt, dass er schneller zunimmt. Die haben sich halt angeguckt da in London, wie kommt das eigentlich, dass unterschiedliche Menschen bei identischer Ernährungsweise identisch Gewicht zulegen oder eben nicht zulegen. Also gibt es ja häufiger.
Ich hatte so einen Knochen.
genau. Stimmt. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, schwere Knochen sind für Übergewicht verantwortlich.
Genau.
Das ist ganz witzig, war. Das ist
eine Genmutation, die dazu führt, dass dann eben Metall in den Knochen einlagert und dann kriegst du schwere Knochen.
Genau, zack, Übergewicht. Daher kommt das. Genau, daher kommt das. Und das mit dem Doppelkinn, das müssen wir noch erforschen, das wissen wir noch nicht. Also ich hatte das tatsächlich mal mit einem Freund, dass ich eine Woche mit dem in Urlaub war und wir praktisch identisch gegessen und getrunken haben. Ich hatte hinterher ein Kilo mehr, der nicht. Und das zumindest deutet das, was die da am King's College rausgeforscht haben, darauf hin, dass es durchaus genetische Gründe haben kann, dass man die aufgenommene Nahrung anders verstoffwechselt, also ne, besser oder schlechter eben bestimmte Stoffe abbaut, in dem Fall Kohlenhydrate. Was jetzt natürlich mittel- und langfristig wird es sicherlich dazu führen, dass jetzt sehr viele Dicke sagen, ja, nee, ist genetisch, kann ich nichts dran ändern. Was natürlich Quatsch ist, ne? weil letztendlich hängt es immer an der Energiebilanz. Ne? Wenn du mehr Energie verbrauchst, als du dir zuführst, nimmst du ab. Wenn du weniger Energie verbrauchst, als du dir zuführst, nimmst du zu. Das dazwischen, oder wenn du das dann irgendwie ein bisschen granulierst, also ein bisschen feiner granulierst, dass da dann solche Amylase-Geschichten dabei sind oder halt auch diese dass du Glucose aus Kohlenhydraten viel besser und schneller verbrennst.
Dieses
ganze Zeugs halt.
Es gibt auch manche, die haben einen höheren Grundumsatz, manche nicht. Also das gibt es jede Menge.
Aber letztlich geht es nur darum, wie viel Energie verbrauche ich, wie viel führe ich mir zu. Aber was es machen kann, es sind diese genetischen Erkenntnisse aus London könnten dann langfristig dazu führen, dass wir Blut- oder Speicheltests machen können. Also einfach nur irgendwo draufspucken, mal einen Teststreifen dranhalten oder sowas, um daraus dann wiederum personalisierte Ernährungshinweise abzuleiten und nicht zu sagen, ja, Low Carb ist total super, Low Fat ist total super und was die Leute alles erzählen, um nicht darauf achten zu müssen, dass sie einfach vielleicht ein bisschen weniger essen sollen.
Apropos, hast du eigentlich gerade Hunger?
Nee, ich habe eben gegessen. Ich habe Reste weggekocht noch.
Das ist sehr gut, weil sonst würden wir uns jetzt wahnsinnig streiten vermutlich. Obwohl ich habe Hunger. Vielleicht schreiben wir es trotzdem. Denn wir sind jetzt hier, was amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass mit niedrigem Blutzuckerspiegel streitest du aggressiver.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Also das ist so der typische irgendwie, weiß nicht. Man stellt fest, was man im Prinzip schon weiß. Also wenn du hungrig bist, hast du schlechte Laune.
Genau.
Also ich fand die Methode so schön.
Das wollte ich nämlich jetzt fragen, weil ich habe nur die Überschrift gesehen. Wie war die Versuchsanordnung?
Also die haben Ehepaare genommen,
natürlich.
Oder verheiratete Paare, und die haben ein Blutzuckermessgerät bekommen und Voodoo-Puppen.
Ja.
Also die haben ihren Blutzuckerspiegel gemessen und dann mussten sie halt irgendwie Nadeln in die Puppen stecken, je nachdem, wie verärgert sie gerade ihr Partner waren. Dann haben die Forscher gezählt, wie viele Nadeln drin stecken und ob das irgendwie mit dem Blutzuckerspiegel korreliert. Und festgestellt, dass du aggressiv wirst, wenn du einen niedrigen Blutzuckerspiegel hast.
Mit Voodoo-Puppen. Oh Mann.
Ja,
ich überlege, also, ja. Ist das, ich weiß gar nicht, ist das stichfest? Was,
sehr ja, schön. Das Problem ist halt,
ist eine Untersuchung mit Voodoo-Puppen eigentlich stichfest?
Ja. Das ist halt das Problem. Das ist halt genauso, wenn du irgendwie, du brauchst halt bei solchen Sachen, wie misst du Verärgerung oder wie misst du halt irgendwie. Depression, die Stärke von Depressionen und so weiter, das sind alles, ich weiß nicht, die Mediziner und die Sozialwissenschaftler werden da schon irgendwelche Methoden haben, aber es ist halt, es kann halt nie so exakt sein wie jetzt Naturwissenschaften, ja.
Es ist halt schwierig, es granuliert halt immer mehr, ne? Wenn du dir so diese DSM, also diese, ne, diese hier sag schnell, jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt, International Center for Disease Control Kataloge anguckst und sowas, die Krankheiten, insbesondere psychologische Krankheiten beschreiben. Du hast halt mit jeder Ausgabe dieses Krankheitenkataloges granulieren die halt stärker, weil sie halt keine exakten Messungen machen können, sondern sagen, naja gut, die Depression hat aber jetzt nicht mehr nur wie vor 10 Jahren noch 5 verschiedene Ausprägungen, sondern mittlerweile kennen wir halt, keine Ahnung, 25 verschiedene Ausprägungen oder sowas. Das ist halt, was sie machen müssen.
Ja. Insofern finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, du hast halt irgendwie, wenn du jedes Mal, wenn du dich gerade irgendwie über deinen Partner ärgerst, haust du halt so eine Nadel in die Puppe rein, dann vergisst es nicht, dann ist es wie eine Strichliste im Prinzip.
Ja.
Nur halt mit ein bisschen, dass du was noch die Aggression noch ein bisschen deutlicher machst.
Haben die Intensität in den Puppen dann messen können oder wie haben die das
gemacht? Nee, das war glaube ich nicht. Also die haben halt, ich glaube, was ich da, der Artikel ist ja so ein Bild, das ist so ein Püppchen. Ich weiß nicht, vielleicht haben die gemessen, ob du sie in den Herz oder ins Auge gestochen hast, keine Ahnung. Nee, ich glaube, die haben einfach nur die Nadeln gezielt. Aber das, wie gesagt, was haben die noch gezielt? Irgendwie, die haben noch, was ist hier, bei einem Spiel konnten die Eheleute einander mit unangenehmen Geräuschattacken bestrafen. Je hungriger die Probanden waren, desto länger und lauter fiel die akustische Qual, etwa Bohrgeräusche beim Zahnarzt aus.
Super. Ja, sehr schön. Ach toll. Ja, wir bleiben in den Sozialwissenschaften. Ich habe noch einen, australische Wissenschaftler haben festgestellt. Also die haben mal geguckt, was eigentlich attraktiv macht und was nicht attraktiv macht.
Ach, und das habe ich vielleicht auch die Geschichte. Ich habe auch australische Wissenschaftler.
Haben sich darum die University of New South Wales hat
die
Barttracht von Männern angeguckt.
Genau, die habe ich auch die Geschichte.
Haben sich knapp 1500 Frauen und gut 200 Männer geholt, haben die in 3 Gruppen aufgeteilt, haben den einen Bilder von glattrasierten Männern gezeigt, den anderen nur bärtige Männer gezeigt und den dritten eine ausgewogene Mischung gezeigt, also bärtige, glattrasierte, stopplige und so, also alles, was es so gibt. Und die mussten dann Attraktivitätsbewertungen vornehmen. Danach sind sie hingegangen, haben den eigentlichen Test gemacht. Das finde ich immer ganz lustig, auch in den Sozialwissenschaften, auch in der Psychologie. Du verarschst ja eigentlich deine Probanden regelmäßig, damit du nicht dieses sozial erwünschte Ergebnis bekommst. Also es ist so ein Effekt, den man gerne bei Studien hat, dass wenn du irgendwo hinkommst, zu einer Studie eingeladen wirst, dann ist da ein Wissenschaftler mit einem weißen Kittel am besten noch, dann versuchst du unbewusst, dessen Erwartungen zu entsprechen. Und genau dieses unbewusste Erwartungen entsprechen wollen, ist natürlich eine Störvariable in deinem Versuchsaufbau, wenn du da irgendwie was messen willst, weil du willst ja möglichst neutrales Ergebnis haben und nicht eins, das aus Voreingenommenheit des Probanden besteht. Und darum gehst halt hin, sagst halt, ja, hier sagen Sie mal, was da die Attraktivität ist und dann
verwässerst. Jedes Mal, wenn ich so einen Fragebogen für irgendwas ausfülle, denke ich mir mal, welche Frage ist jetzt
richtig,
die, mit der sich verarschen genau. wollte.
Ja. Das ist sozial erwünschtes Verhalten, nennt man das. Und dann haben sie denen nochmal so Serien von Bildern hingelegt, 12 Porträts mit 3 Beispielen von jedem der 4 Behaarungstypen und dann sollten sie wieder die Attraktivität werden und so. Ergebnis der Forschung ist, und das fand ich eigentlich interessant, Bärte sind attraktiv, aber nur in einer glatt rasierten Umgebung. Umgekehrt ist Glattrasiertheit attraktiv, aber nur in einer bärtigen Umgebung. Und daraus schließen diese Forscher, dass es nicht irgendwelche objektiven Attraktivitätskriterien gibt, sondern dass Attraktivität im Wesentlichen dadurch zustande kommt, dass etwas besonders selten ist. Das heißt, wenn alle Bärte
tragen... Ich würde nicht selten sagen, sondern einfach irgendwie halt außergewöhnlich. Also es würde
außergewöhnlich
irgendwie, der Bart würde jetzt irgendwie nicht bei uns attraktiv werden, wenn in Australien alle glatt rasiert sind. Also
ja, das ist klar. Das muss schon innerhalb einer Population dann irgendwie sein. Ja. Ne? Also wenn du, aber das fand ich halt ganz schön irgendwie, weil ich las nur irgendwann die Überschrift, dass so, scheiße, Bärtige sind attraktiver als glattrasierte. Stimmt gar nicht. Glattrasierte sind attraktiver als Bärtige in einer bärtigen Welt.
Genau.
Und das Interessante ist dann, das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend, dass sie dann geguckt haben, wie kommt das eigentlich? Wer bestimmt eigentlich darüber, was hier attraktiv ist und was nicht? Die Frauen sind's. Die Frauen finden bestimmte Rasurtypen attraktiv, nämlich die selteneren. Dadurch fangen dann die häufigeren Rasurtypen sind, irgendwann an, sich so zu rasieren, wie das, was die Frauen attraktiv finden. Dadurch bilden die dann irgendwann die Mehrheit und sind dann nicht mehr attraktiv, beziehungsweise nicht mehr so attraktiv wie der Nächste, der eine seltene Gesichtsbehaarung hat. Das finde ich irgendwie echt bizarr.
Also, du rasierst dich ja ständig.
Ich bin gerade rasiert, ja.
Genau, also das bitte alle, liebe Hörer und Hörerinnen nicht, aber liebe Hörer, genau, rasiert euch alle, dann bin nämlich ich mit meinem Bart attraktiv.
Nee, macht mal weiter mit euren Bärten. Also ich habe keinen, mein Bartwuchs gibt das nicht her, weißt du, so attraktiv zu sein wie du. Und darum
oder wir müssen dann besonders gefreut. Dann müssen wir unser soziales Umfeld streng trennen. Also du darfst dich dann nur unter Bärtigen bewegen und
das ist cool,
ich muss mir glatt rasierte Menschen suchen.
Können wir uns vor Angeboten nicht mehr retten.
Wir gründen eine Agentur und vermieten. Ja. Da hat immer so eine Gruppe von 10 Leuten irgendwie von glatt rasierten, die dem Bärtigen hinterherlaufen, umgekehrt.
Ja, so für überhaupt so Ausgehagentur, ne?
Genau.
Sagst du, ja, ich bräuchte heute Abend irgendwie eine Begleitung. Sagst du, ja, bärtig oder nicht? Und je nachdem, wie du dein Gesicht hast, kriegst du dann eine Begleitung mit Bart. Nee, mehrere mit Bart. Du musst
genau,
ja immer so von, also ich muss dann immer so von 3, 4 Bärtigen umstanden sein. Genau. Schlanke, Bärtige ohne Brille, damit Bauch, Bart und, ich bin ja
klar. Bist du da an der Quelle? Du hast ja die ganzen arbeitslosen Hipster in Berlin, die sind alle schlank, Bärtige.
Aber die haben auch Brillen, da muss ich Kontaktlinsen anziehen, damit ich wieder eine Seltenheit. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auch auf andere Dinge oder nur auf die Gesichtsbehaarung anwendbar ist.
Tja.
Aber immerhin haben wir jetzt eine Versuchsanordnung, die wir nehmen können, um es nochmal auszuprobieren mit anderen.
Bartforschung.
Genau.
Gibt sicherlich Bart, irgendwo wird das sicherlich professionell gemacht, Bartforschung.
Na, ich könnte mir vorstellen, so in der in der arabischen Welt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil da ja Bärte auch noch als besonders männlich gelten. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da wirklich sich wesentlich intensiver um Bärte gekümmert wird als hier bei uns in Europa.
Es gibt Bart-Weltmeisterschaften und die Bart-Weltmeisterschaft 2013 hat in Schwaben stattgefunden. Und der Weltmeister ist, glaube ich, auch sogar ein Deutscher, wenn ich das richtig gesehen habe hier in dem Artikel.
Ja, weil Deutsche halt Deutsche sind halt besonders gründlich. Auch wenn es um den Bart geht, also auch wenn es um die Nichtrasur geht, ist der Deutsche so gründlich, dass er allen den Rang abläuft.
Auch sehr schön. Wahrscheinlich liegt das Bartkompetenzzentrum wie auch irgendwo in Deutschland, wo das erforscht wird. Bin ich mir sicher. Ich überlege gerade, ob ich eine Überleitung habe, die dazu passt, aber ich habe irgendwie überhaupt nichts, was irgendwie mit Bart zu tun hat.
Echt nicht?
Oder mit, was habe ich denn noch? Ich habe was über Elite.
Ja, Eliten sind immer schön. Da habe ich dann wieder, passt dann von mir wieder ein schönes
dran.
Ja,
das war schön. Ich habe gefunden, Journalismusforschung. Ich habe schon nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber gut, man kann ja alles erforschen, aber Bärte erforschen kann und auch Journalisten. Und da hat ein Uwe Grüger vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Leipzig hat geschaut, wie deutsche Spitzenjournalisten mit diversen anderen wirtschaftlichen politischen Eliten vernetzt sind.
Ah!
Und hat da ein Buch geschrieben, irgendwie Meinungsmacht, und da irgendwie bei Telepolis oder sowas ist so ein Interview mit der Maschine, wo es halt das geschrieben hat, dass halt erstens da durchaus die sehr, sehr stark vernetzt sind, also Politik, Wirtschaft, irgendwas hat da irgendwie Münchner Sicherheitskonferenz, Weltwirtschaftsforum in Davos, Bilderberg-Meeting, Trilaterale Kommission und so weiter, also alle möglichen solche Elitenorganisationen, hat gezeigt, dass da die ganzen Spitzenjournalisten auch alle drin hängen, also jetzt quasi auch halt privat mit dabei sind, und dass das auch dann durchaus deren Berichterstattung beeinflusst, also hat die Journalisten, die bei der Sicherheitskonferenz dabei waren, die haben dann die Demonstrationen und Aussagen der Gegner dann in den Artikeln marginalisiert oder gar nicht erwähnt. Also dass halt das die anscheinend die Objektivität leidet, wenn du selbst als Journalist in diesen ganzen Eliten da mit drin hängst.
Wobei ich vertrete ja schon sehr, sehr lange die These, dass es diese Objektivität überhaupt nicht gibt, sondern dass diese Objektivität ein Mythos ist, den Journalisten mit sich rumtragen und den Journalisten erzählen, um eine gesellschaftliche Sonderstellung für sich reklamieren zu dürfen. Also das ist.
Ich glaube auch, als Journalist, als Person an sich kannst du ja eigentlich auch gar nicht objektiv sein. Also wenn dann ein Medium kann objektiv sein. Also wenn dann irgendwie die eine Zeitung ist, dann kann halt der Chefredakteur, sonst also die Redaktion drauf schauen, ist halt dann die Berichterstattung, dass das nicht immer nur eine Partei pusht oder sonst irgendwas. Also man kann irgendwie ein Medium ausgewogen machen, aber was jetzt
selbst das ist schwierig. Schwierig,
natürlich.
Weil du natürlich auch Mechanismen hast, die kann man sehr gut in so größeren Medienorganisationen beobachten, in denen ich mich hier schon seit Jahren bewege. Du hast so einen Mechanismus von vorauseilendem Gehorsam, der dazu führt, dass überhaupt nicht erst, ich sag mal, Berichterstattung angeboten wird dem Chef, die dem Chef möglicherweise nicht so gut gefallen könnte. Das ist schon, das ist halt das eigentlich Tragische an diesen Medienhäusern. Es ist halt nicht so, dass irgendjemand sagt, du berichtest nicht über Thema X, ja, oder du berichtest verstärkt über Thema Y, sondern das setzt da an, wo die Berichterstatter sich denken, und das auch wieder unbewusst, wenn man sie darauf hinweist, fällt es ihnen dann gerne mal auf, unbewusst sich danach richten, auch wieder sozial erwünschtes Verhalten, wie vorhin, versuchen sich nach dem zu richten, wovon sie glauben, dass ihr Chef das besonders gerne liest oder in besonderer Weise honoriert, weil die natürlich auch gerne innerhalb dieser Systeme aufsteigen wollen. Das ist ein Riesenproblem und meiner Meinung nach hilft nur ein einziges Mittel dagegen, nämlich Transparenz, weil es letztendlich auch eine Form der Korruption ist, die da stattfindet.
Ja,
und gegen Korruption hilft nur Transparenz. Und solange der Journalismus nicht transparent wird.
Also ich glaube, dass gerade was jetzt nicht unbedingt irgendwie so rechtliche Korruption, also wie ich so nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern irgendwie so hat
Korruption,
wo dann die ganzen Sonderleistungen, die Journalisten irgendwo alle
kriegen,
mal hier irgendwo eingeladen und da noch mit dabei und so weiter. Also ich glaube, dass wenn das
kommt alles dazu,
transparent wäre.
Nein, der Journalismus, das ist meine These seit vielen Jahren, wenn der Journalismus nicht transparent wird, und zwar in seinen Entscheidungsfindungen, in seinen Abhängigkeiten, in allem, dann ist der verloren als vierte Gewalt. Das funktioniert halt nicht. Wie soll ich denn irgendeinem Journalisten abkaufen, dass er die Mächtigen kontrolliert, wenn sein Antrieb möglicherweise unlauter ist? Oder wenn ich nicht wissen kann, was sein Antrieb ist? So gesehen sind die Verschwörungstheoretiker, diese ganzen Truther, die sich ja auch für Journalisten halten, sogar einen Tick aufrichtiger, weil bei denen weiß ich, dass sie von Schwachsinn getrieben werden. Aber nutzt halt nichts, weil die einen total beknackten Blick auf die Welt haben.
Apropos Journalismus, weißt du, wer mich kürzlich interviewt hat?
Nee.
Die Bild-Zeitung.
Oh, und du hast nicht gesagt, mit euch rede ich nicht?
Ich habe das gar nicht so schön gemerkt. Es war Freitag, also Karfreitag. Da haben wir es gerade irgendwie auf den Weg gemacht. Ich habe Verwandte zu Besuch gehabt und wir wollten irgendwann einen Ausflug machen. Und schaue noch kurz vor dem Wegfahren irgendwie die E-Mails an. Und steht drin, ja, das war gerade die Geschichte, wo dieser neue Planet, die angebliche zweite Erde, entdeckt worden ist. Mhm. Kam irgendwie dringend Interviewanfrage, ob ich mal schon irgendwie noch ein Video-Interview machen kann. Und sowas kriege ich halt öfter, diverse Antworten. Ich habe halt schon gesagt, ja klar, wenn dann jetzt sofort in den nächsten 20 Minuten, weil dann muss ich weg. Und dann kam gleich 5 Sekunden später, irgendwie halbe Minute später, irgendwie halt der Anruf per Skype und habe kurz geredet. Und dann erst so während dem Gespräch mit dem am anderen Ende von Skype, hab ich gesehen, da hängt doch irgendwie so ein Bildlogo hinter dem.
Geil.
Ja, aber kannst du ja schon, das fand ich jetzt, ich habe jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich unbedingt für Bild jetzt irgendwie schreiben würde oder sowas, das ist eine andere Sache, aber wenn die mich jetzt fragen, wenn besser ist, sie fragen mich als irgendwie Kram mit denjenigen aus oder sonst
irgendwas. Wenn
sie mich jetzt schon mal fragen, dann, die haben auch, ich habe das Interview ist auch dann, haben das jetzt nicht irgendwie so geschnitten oder sowas, dass da jetzt irgendwas anderes rauskam. Die haben auch, ich habe halt die Entdeckung, es war halt wieder, mein Bild hat natürlich dann wieder das draus gemacht, mit dieser zweiten Erde irgendwie, was halt irgendwie heute auf der zweiten Erde passiert, Alien, Medorn eröffnet, UFO-Flughafen, oder ist das schon scheiße, was ihr da. Ja, aber das, was halt ich dann gesagt habe.
Anti-Medorn, das fest.
Und aber ich habe das halt natürlich halt ein bisschen eingeordnet gesagt, dass es halt irgendwie nicht ganz so geht mit der Entdeckung der zweiten Erde, dass das technisch nicht möglich ist, dass wir eine zweite Erde entdecken und so weiter. Das haben die dann auch alles genau so gemacht. Und sogar in der Printausgabe, da habe ich dann nachher nochmal einen Journalist nochmal irgendwie angerufen von der Printausgabe, der noch irgendwie ein paar Zahlen gecheckt haben wollte, die er da irgendwo reingeschrieben hat. Und bin auch nochmal zitiert worden, eben als dass die zweite Erde zwar interessant ist, aber eben nicht wirklich die zweite Erde. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie jetzt falsch
steht oder sonst irgendwas. Ja, das ist doch schon mal was. Stefan Niggemeier hat ja mal gesagt, im Zweifelsfall ist der Bild-Zeitung die Wahrheit egal. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar der University of California in Berkeley, woran man einen Lügner erkennt. Willst du eine kurze oder eine ausführliche Antwort?
Das ist nicht irgendwie die Nase wächst, nehme ich mal an.
Nee, die Nase wächst nicht. Das war früher, als wir noch dachten, Holz könnte reden. Genau. Da tut es das ja gar nicht. Das ist ja das Phlogiston, was redet. Also die kurze Antwort lautet, man erkennt es an Mimik, Pupillengröße und an Sprechgeschwindigkeit. Der Unterschied ist, zwischen jemandem, der die Wahrheit sagt und jemandem, der lügt, ist der Unterschied tatsächlich das Tempo, in dem die Mimik sich ändert. Die ist bei Leuten, die die Wahrheit sagen, ändert sich die Mimik langsamer und flüssiger. Und bei Leuten, die die Unwahrheit sagen, ändert die sich sprunghaft. Sprunghaft und eckig und hektisch. Und interessant finde ich auch, es ist schwieriger, negative Gefühle zu imitieren, als positive Gefühle zu imitieren. Also an der Rekonstruktion von negativen Gefühlen scheitern Lügner.
Und ist das steuerbar? Ich meine, es gibt auch so Lügendetektoren und so weiter, wo man ja weiß, dass man die durchaus mit ein bisschen Übung austricksen kann. Also ist das was quasi so unbewusste Effekte, die man nicht kontrollieren kann, oder ist das was man ein bisschen Übung dann auch steuern kann?
Das Praktische an der ganzen Sache ist, ich führe den eben nochmal zu Ende. Lügner sprechen hastiger, haben ruckartigere Gefühlsübergänge im Gesicht, und die Wahrheit sagen, sind halt gemächlicher unterwegs. Und jetzt kommt's, man muss es nicht faken, jedenfalls nicht unter Menschen, weil wir ein Bewusstsein haben. Das Bewusstsein steht im Weg. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das Bewusstsein, also der Umstand, dass wir uns überlegen können, sagt er jetzt gerade die Wahrheit oder sagt er die Unwahrheit, verwässert ja im Grunde unsere Sensoren, also unseren Sensorenapparat. Die Wissenschaftler haben gesagt, das Sinnvollste ist, sich auf seine Intuition zu verlassen. Sagt die Wahrheit oder sagt die Unwahrheit? Also das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Was natürlich relativ kompliziert ist, weil wenn dich einer belügt, wird er das natürlich so machen, dass er dir unglaublich viel erzählt, um dich zu vereinnahmen, sodass dein Sensorium völlig in den Eimer geht. Dann gibt's noch eine niederländische Psychologin, die herausgefunden hat vor kurzem, dass sich die Pupillen beim Lügen vergrößern, was daran liegt, dass Lügen was mit Stress zu tun hat. Und bei Stress vergrößern sich ein bisschen die Pupillen. Das heißt, du könntest rein theoretisch, wenn du eine Lüge erzählt kriegst, das daran erkennen, dass die Pupillen etwas größer werden. Und das ist dann auch wiederum ein objektives Kriterium. Allerdings müsstest du dann
auch nicht sofort eine App, App, die Politiker-Interviews automatisch ausmisst.
Genau, und, aber dann die sagen halt immer die Unwahrheit, beziehungsweise die sagen ja nicht die Unwahrheit, die sagen ja immer nicht die ganze Wahrheit. Also das ist ja wahrscheinlich, das wäre mal interessant, das mal auf Politiker anzuwenden.
Das stimmt, schon, das ist richtig so, wenn da irgendwie wieder hart, aber fair, dann läuft immer so ein Balken hier nebenbei automatisch mit. Das finde ich schön.
Und noch einen zum Lügen, und nämlich die University of Notre Dame in Amerika. Haben herausgefunden, dass unehrliche Menschen häufiger unter Angstzuständen, Kopfschmerzen und Halsweh leiden. Das finde ich lustig. Das finde ich eigentlich das Lustigste. Also Halsweh.
Gibt es ja einen Mechanismus dafür? Der wundert mich jetzt gerade.
Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, dass ist halt Stress. Lügen ist halt Stress. Und Stress macht krank. Also auch in geringen Dosen scheint er krank zu machen. Ich schätze mal, dass es darüber begründbar ist.
Wenn ihr wieder irgendwelche Leute Halstabletten schlucken seht, dann.
Genau, das ist ein Lügner.
Haben sie wieder gelogen.
Genau. Ja. Hast du wieder gelogen. Ja, also Mimik, Pupillengröße, Sprechgeschwindigkeit.
Ja, ich finde da jetzt keinen Übergang.
Ja, aber wie immer.
Wir können aber zurückkommen von diesem ganzen sozialen, wissenschaftlichen Zeugs zu echter Wissenschaft. So
richtiger Wissenschaft, was es nennen. Damit kannst du die besser beleidigen.
Genau, zur wahren Wissenschaft, genau. Zur Astronomie. Da hat jetzt...
Das ist das mit diesen Sternbildern, ne?
Genau, ja. Das mit den Horoskopen und so. Da hat jetzt die NASA beschlossen, eine Raumsonde zu bauen, die zu einem Asteroiden fliegt und dort Proben entnimmt und zurück zur Erde fliegt. Mhm. Das meinte, die Mission war schon länger in Planung. Osiris-Rex hieß die oder heißt die immer noch. Und die ist jetzt anscheinend, jetzt haben die das wirklich einmal beschlossen, dass sie das Teil auch wirklich bauen wollen. Also soll dann 2016, glaube ich, gestartet werden. Fliegt zum Asteroid Bennu. Dort kommt 2018 an und landet dort, sammelt ein bisschen Zeugs ein und fliegt wieder zurück zur Erde, wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Ja, das ist...
Was erhoffen die sich davon? Also was wollen sie da finden?
Erstmal mehr über Asteroiden rausfinden. Wir kennen zwar Asteroiden, haben wir ein paar hunderttausend mittlerweile schon, glaube ich, in den Katalogen Asteroiden. Mhm. Aber gesehen, wirklich, also gerade eine Handvoll. Ja, also du kannst wirklich, ich habe irgendwo in meinem Blog auch schon mal ein Bild, wo du halt irgendwie alle Bilder von Asteroiden drauf hast, die wir wirklich gesehen haben. Also wo halt irgendwas vorbeigeflogen ist, um halt wirklich ein Bild von dem Asteroid zu machen. Weil normal ein Asteroid ist einfach nur ein Lichtpunkt im Teleskop, die so klein sind, die Dinger. Das heißt, wir wissen wahnsinnig wenig über Asteroiden. Wir haben auch von der Zusammensetzung keine Detailwissen. Ja, also wir haben die Meteoriten, die bei uns gelandet sind, aber das sind halt quasi auch nicht mehr, die sind halt schon ein bisschen bearbeitet, weil die sind halt irgendwie durch die Atmosphäre durchgeflogen, dann irgendwie vielleicht ein bisschen verbittert und so weiter. Das heißt, das richtig ist, das Originalmaterial, das kennen wir noch nicht. Und das ist eben sowas auf die Erde zu kriegen, ist durchaus wichtig. Und Asteroiden sind, wenn du wirklich ernsthaft im Weltall was machen willst, ja, sei es jetzt irgendwie eine vernünftige Raumstation bauen, ja, also jetzt irgendwie so ein Ding wie die ISS, sondern wirklich halt was halt so den Namen Raumstation auch verdient.
So mit künstlicher Gravitation, ja, da, ja. Ne?
Ja, was man sich halt damals so vorgestellt hat, ist diese Orbitalräder und alles, oder wenn du einen Weltraumlift oder eine Basis am Mond oder zum Mars fliegen willst, wenn du halt wirklich ernsthaft im Weltall was machen willst, dann kommst du an den Asteroiden nicht vorbei. Mhm. Dann musst du zu den Asteroiden hin, dann musst du, weil da hast du die Rohstoffe alle drin. Du kannst das Zeug, was du für ernsthafte Aktivitäten im Raum brauchst, nicht von der Erde nach oben schaffen. Das ist vollkommen, ja, das bringt nichts. Also das wäre so wahnsinnig kompliziert und teuer und energetisch bescheuert, das zu machen. Also das bringt nichts. Mhm. Das heißt, du musst dir das Zeug irgendwie aus dem Weltall holen und da hast du es eben in Asteroiden. Da hast du alles drin. Du hast alle seltenen Erden, du hast Metall drin, du hast Wasser drin. Ja, du hast, wenn ich Wasser habe, kann ich irgendwie Sauerstoff und Wasserstoff draus machen. Dann habe ich was zum Atmen und was Treibstoff für meinen Raumschiff und so weiter. Das heißt, die ganzen Materialien, die du brauchst, um irgendwas zu machen, hast du in Asteroiden. Und deswegen macht ja auch die NASA jetzt sehr viel mit Asteroiden. Also da gibt es ja schon länger der Plan, den Asteroid einzufangen und mitzunehmen und zum Mond zu schleppen, dann wieder in der Umlaufbahn um den Mond ist. Und dann hast du quasi den Asteroid vor der Haustür und kannst dann da hinfliegen, kannst drauf landen.
Moment, den praktisch um den Mond herum zu parken?
Ja, die holen, die fliegen da quasi zum, da wo die Asteroiden sind, fliegen sie hin, schnappen sich einen, schleppen den zum Mond und schicken den in die Umlaufbahn um den Mond. Und dann ist er dort. Und da kannst du da hinfliegen und kannst dich halt mit dem spielen.
Das finde ich cool.
Ja, das ist halt irgendwie so für 2025, 30 oder irgendwie sowas ist geplant. Also weiß man nie, ob das dann irgendwann mal auch tatsächlich passieren wird oder nicht, was die planen. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwie, wenn du wirklich, du musst dich mit den Asteroiden beschäftigen, wenn du irgendwas im Weltall machen willst, anders geht's nicht. Mhm. Und deswegen ist es halt, der erste Schritt ist halt mal wirklich jetzt, wir haben jetzt schon ein paar Asteroiden sind vorbeigeflogen, jetzt dann demnächst werden wir auch den größten Asteroiden im Hauptgürtel mal aus der Nähe sehen, Ceres. Da fliegt jetzt demnächst eine Raumsonde vorbei, die jetzt schon länger unterwegs ist. Und bis jetzt halt meine Bilder sind schön und gut, aber wenn du was zum Anfassen hast, ist es natürlich besser für die Labors. Und deswegen, es hat Hayabusa ist 2005 hat von einem Asteroid was gesammelt, ist 2010 zurückgekommen. Das war das erste Mal, dass man Proben von einem Asteroid bekommen hat. ESA fliegt jetzt, ist ja schon seit schon ewig unterwegs und landet jetzt 2014, also jetzt im November, auf einem Kometen das erste Mal. Und wird da vor Ort untersuchen, also die kommt nicht mehr zurück. Und die NASA, wenn das halt klappt mit diesem Asteroid Bennu, wird das der zweite Asteroid sein, wo du Proben hast. Und das ist halt mal der erste Schritt, wenn du so anfängst. Aber das, wie gesagt, es ist vielleicht nicht ganz so hat nicht ganz den Sex-Appeal, irgendwie den Flug zum Mars hat oder sonst irgendwas, aber es ist halt das, was man seriöserweise machen muss, wenn man sich im All aufhalten will.
Da passt meins überhaupt nicht dran, was ich hier noch liegen habe. Und dann habe ich auch schon gar nichts mehr, was mir aufgefallen ist die letzten 14 Tage. Also bestimmt ist mir einiges aufgefallen. Ich habe es dann aber auch wieder vergessen oder nicht weggespeichert. Ich habe sowohl in der Zeit als auch in der FAZ was zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gefunden. Die Zeit hat schön betitelt mit einem Zwischenstand aus der Vitaminforschung. Ich mach's kurz. Datenlage unklar, aber wenn es Daten gibt, dann sieht es eher danach aus, als wäre Nahrungsergänzungsmittel sinnlos bis schädlich. Also das war so das, was ich da im Wesentlichen rausgezogen habe. Die FAZ hat zwei Analysen aus dem British Medical Journal zitiert, die sich mit Vitamin D beschäftigt haben. Das ist ja, ne, Vitamin D ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ist ja irgendwie so dieses Allheilmittel, ne? Das ist halt das, was die Haut produziert, wenn du in die Sonne gehst. Auch da kam raus, dass man es in Pillen eigentlich auch nicht nehmen muss. Sondern wenn, dann lieber in der richtigen Nahrung, also im richtigen Lebensmittel.
Ja, oder in die Sonne gehen.
Oder halt in die Sonne gehen, aber das kannst du halt nicht immer machen, ne? Wenn du Schichtarbeiter bist oder im Winter. Ja, und obwohl im Winter scheint die Sonne eigentlich auch oft genug hier bei uns. Ja. Mehr habe ich da auch gar nicht. Also das ist
jetzt nicht, aus Krankenkasse.
Genau, das sind auch nur, die haben da einfach nur so ein bisschen Metastudien, also ein bisschen gesammelt.
Ja, aber gut, da habe ich das Gefühl, dass da irgendwie so die Studien, dass das schon seit Ewigkeiten immer geht, dass da irgendwie sagen, ja, man mal bringt's was, mal bringt's nichts, mal ist es gefährlich. Ja. Und ich glaube, das ist halt so, dass das halt wie schon seit Jahren ständig immer wieder irgendwo mal eine Nachricht kommt und mal ist so, genauso wie, keine Ahnung, wie diese Studien irgendwie ein Glas Rotwein, mal hilft's, mal ist schädlich. Das ist irgendwie das gleiche Gefühl, habe ich bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, halt entweder man weiß es nicht oder es ist halt wirklich so ein Thema, was halt dann irgendwie, wo halt die Zeitungen dann halt irgendwie, was halt den Zeitungen gefällt, darüber zu berichten, dass sie dann immer wieder mal irgendwas raussuchen. Und
einmal das, natürlich, wenn du in die Redaktion guckst, ist es ja jetzt nicht so, dass Zeitungen und sonstige Massenmedien von Naturwissenschaftlern gemacht werden oder von Leuten, die vielleicht wenigstens so ein bisschen eine naturwissenschaftliche Denkweise verinnerlicht haben oder wenigstens Karl Popper mal versucht haben zu verinnerlichen, sondern da sitzen halt Leute, die irgendwann mal was studieren. Ich kenne das aus eigener Anschauung und es ist oft genug schon gewesen, dass Kolleginnen, die irgendwie ein geisteswissenschaftliches Studium durchgeführt haben, ne, so Literaturwissenschaften und was man dann so studiert, bevor man Redakteur wird, die sitzen halt da und führen sich den ganzen Tag irgendwelche Pseudomedizin zu. Und ich denke dann halt auch immer, ja Leute, ihr nennt euch Journalisten und seid nicht in der Lage zu recherchieren, weil wenn ihr recherchieren könntet oder würdet, würde euch auffallen, dass ihr diesen ganzen Krempel gerade gar nicht fressen müsst. So, und alleine das ist ja schon mal so ein Problem. Also, ne, da sind wir wieder beim Journalismus. Der ist natürlich immer voreingenommen, denn du berichtest als erstes über die Dinge, die dich selbst interessieren, weil sie dir auffallen. Die anderen, die siehst du ja gar nicht. Und dadurch kommt es natürlich auch immer wieder in die Zeitung. Dass der andere Punkt ist natürlich, das ist ein Wahnsinnsgeschäft. Das ist so, das genauso ist klar, wie Zigaretten, ja, zu verkaufen. Ne? Das ist ein aberwitziges Geschäft. Also musst du ständig irgendwelche neuen Erkenntnisse oder Scheinerkenntnisse liefern, die dein Geschäftsmodell weiter stützen. Weil natürlich hat in den 60er Jahren schon jeder wissen können, dass man vom Rauchen stirbt. Ja, aber hat der Spiegel ja vor ein paar Jahren mal auch alles Mögliche zusammengetragen an Studien übers Rauchen und festgestellt, naja, 50% der Studien, die da veröffentlicht worden sind, sind halt einfach mal von der Tabakindustrie finanziert worden. Entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es auch bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist. Und die drängen natürlich auch immer stärker in die Apotheken. Du kannst ja kaum noch in eine Apotheke gehen, die richtige Medizin holen.
Ja, die sind ja in den Supermärkten.
Also das, ja, kannst du, ja, und in der Apotheke wird es aber halt nochmal als besonders, ja, als besondere Therapieform und sowas verkauft. Ja,
also so wie mit diesem Sondergesetz für die homöopathischen Mittel, dass halt nur in der Apotheke verkauft werden dürfen. Ja, das ist
Wahnsinn.
Da gibt es ja diese absurde Regel, dass du halt quasi, wenn du jetzt irgendwie halt, keine Ahnung, du kannst ja irgendwie aus Zwiebeln, kannst du irgendwie homöopathisches Mittel machen. Mhm. Ja? Und wenn das halt irgendwie Zwiebel heißt, dann ist es quasi ein Lebensmittel, kannst du im Supermarkt verkaufen. Wenn du es lateinisch benennst, ich weiß jetzt gerade nicht, was Zwiebel auf Latein heißt.
Cipolla,
ja, oder so. Dann ist es ein homöopathisches, unter Anführungszeichen, Medikament und darf nur in der Apotheke verkauft werden.
Natürlich.
Also, sobald das Latein draufsteht, ist es apothekenpflichtig.
Ja.
Das ist irgendwie dieses Sondergesetz.
Ja, und wenn du Apotheker bist und der Arzt verschreibt,
ja, du musst das rausrücken.
Dann musst du es, genau, der verschreibt was Homöopathisches, bist du verpflichtet, es zu verkaufen. Das finde ich wirklich ein starkes Stück.
Tja. Genau, ja.
Damit bin ich durch. Ich hätte nur noch Scheiß der Woche anzubieten.
Ja, nee, ich hab noch eine
Geschichte.
Was fällt dir zu, was stellst du dir unter Videospielarchäologie vor?
Naja, so alte Atari 2600 Spielekonsolen und Kassetten. Nee, das ist ja dann eher Videospielemuseum, Videospielarchäologie. Also Archäologie ist bei mir immer echt alt und lange her. Und so lange ist es ja noch nicht, dass wir Videospiele haben, oder?
Ja, kommt davon, du musst da fragen. In die alten Ägypter, da gibt es Zeichnungen. Nee, es geht um so eine Legende.
Der weiß das.
Genau. Es geht um so eine Urban Legend, dass mit Atari hast du schon fast recht gehabt. Ja? Also Atari hat damals, wie ich glaube irgendwann in den 80er Jahren, wie E.T., der Film E.T., der außerirdisch ins Kino kam, hat Atari ein Spiel dazu rausgebracht, so ein Konsolenspiel.
Ja.
Und das Spiel ist wahnsinnig schlecht angekommen, nicht verkauft. Und jetzt gibt es die Gerüchte, dass Atari irgendwie so ein paar hunderttausend, irgendwie eine Million oder sowas von diesen E.T.-Spielen in der Wüste von Neumexiko vergraben hat. Und da hat es ich habe das im Nachschluss, es gibt jetzt diese ganzen Hoax-Seiten, wo das aufgeklärt wird. Also anscheinend hat Atari da wirklich irgendwas verbuddelt, aber keiner weiß, was verbuddelt hat. Und Xbox, also die irgendwelche Typen von Xbox, die wollen jetzt da, die haben jetzt da mit den Alamogordo, wie die heißt die Stadt in New Mexico, die haben da jetzt mit den Behörden zu geredet und haben jetzt die Genehmigung bekommen, dort eben Grabungen anzustellen. Das heißt, Xbox buddelt jetzt in der Wüste von New Mexico, um rauszufinden, ob Atari da in den 80er Jahren Videospiele vergraben hat. Was die dann machen, wenn sie was finden oder nicht finden, genau, wer weiß, was sie finden.
Aber warum buddeln die denn? Da hätten die nicht einfach jemanden von Atari fragen können? Also irgendjemand wird doch da noch rumrennen, der eine sinnvolle Antwort geben kann.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht für mich keine Lust. Ich wird wahrscheinlich nur PR-Stunt sein, das Ganze.
Kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie einen Koffer vergraben haben. Diesen Koffer haben wir gestern vergraben. Apropos Koffer, ich habe noch eine sehr schöne, was eigentlich eine Trollaktion ist, aber auch ein interessantes psychologisches Experiment eigentlich ist. Wo war denn das? In Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, haben sie vorm Hauptbahnhof an so einen Pfahl einen Koffer angekettet mit einem Fahrradschloss. Wo drauf steht, dies ist keine Bombe. Daraufhin ist dann irgendwie Polizei gerufen worden. Die haben erstmal großflächig abgesperrt, haben dann einen Kampfmittelräumdienst oder wie die heißen, also die Sprengstoffleute geholt, die das Ding vor Ort geröntgt haben und dann aufgemacht haben. Dafür haben die eine Stunde lang die Hauptverkehrsstraße da lahmgelegt. Also richtig Stau und Terror und weiß der Geier was verursacht. Und innen drin haben sie nur irgendwie ein bisschen Papierschnipsel gefunden und sowas. Ich eigentlich auch einen sehr witzigen Effekt, also dass die Leute sofort noch nervös werden, obwohl halt drauf stand, dass es keine Bombe ist.
Ich denke mir auch immer gerade mit diesen ganzen, wenn wir auf Bahnhöfen mal her sind, dass das Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. Also ich bin jetzt seit, sag mal, wenn ich Terrorist wäre, dann würde mir das Letzte, was ich tun würde, wäre irgendwie probieren, ein Flugzeug zu entführen oder ein Flugzeug in die Luft zu sprengen.
Ja, natürlich.
Und immer, der ganze Sicherheitswahn konzentriert sich so sehr auf die Flugzeuge und Flughäfen. Und ich fahre seit 5-6 Jahren sehr, sehr viel mit dem Zug durch die Gegend. Ja, also ich gebe 2.000-3.000 Euro pro Jahr für Zugtickets aus. Ja? Also ich fahre wirklich viel durch die Gegend, ICEs und alles. Und noch kein einziges Mal bin ich irgendwo auch andersweise. Ich glaube, einmal vor 5 Jahren hat mir irgendwann mal zwischen Deutschland und Österreich einer nach dem Pass gefragt. Ja. Nie hat sich irgendwo wer interessiert, was für Koffer ich irgendwo hinschaue oder sonst irgendwas. Also wenn ich jetzt ein Terrorist wäre, dann würde ich mal irgendwie so einen schönen, vollbesetzten ICE aussuchen. Dann komme ich da mit 3-4 Leuten, lege da in jeden Waggon irgendwie vorne, Mitte, hinten, lege da so eine schöne Bombe rein, warte, bis der irgendwo in den großen Bahnhof einfährt. Mhm. Und dann habe ich aber wesentlich mehr Leute erwischt als bei einem Flugzeug und so weiter. Und da interessiert sich ja kein Mensch. Also insofern bin ich auch mit dem ganzen Sicherheitswahnsinn auf Flughäfen halt.
Damit holst du halt die Halbstarken raus, ne? Damit ziehst du halt die Halbstarken raus, so diese ganzen bescheuerten, die hast du ja immer mal wieder auch in den Nachrichten, dass dann irgendwelche gelangweilten, intelligenzgeminderten deutschen Jugendlichen auf einmal Islamisten werden und wie dieser eine Schwachsinnsrapper hier, Desodoc, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der ist ja dann auch nach Syrien und ist da offensichtlich ums Leben gekommen, weil er für irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie in den Islam gekämpft hat oder sowas. Also solche Leute, die ziehst du schon raus, weil ich glaube, dass es genug Merkbefreite gibt, die sich überlegen, los komm, wir entführen jetzt für den Herrn ein Flugzeug oder so. Und die erwischst du natürlich, weil die sind sowas von dämlich, dass sie natürlich auch selbst so einer laschen und albernen Security-Überprüfung am Flughafen
Es ging nicht um die lasche Überprüfung, sondern eher darum, ums Gegenteil. Also das hat quasi dieser ganze Aufwand, der da gemacht wird, um die Sicherheit, dass dass ich den ein bisschen absurd finde, weil halt quasi der Aufwand nur bei den Flugzeugen gemacht wird und nicht überall anders. Weil
das stimmt.
Du kannst ja theoretisch könntest du den gleichen Sicherheitswahnsinn, den du bei Flughäfen hast, auch auf jedem großen Bahnhof machen. Ja? Weil wie gesagt, das Potenzial ist, wenn ich ein ICE in die Luft spreng mit Bahnhof, dann ist das schlimmer, als wenn ich eben ein Flugzeug in die Luft spreng.
Ja, sicher.
Da ist ein bisschen mehr betroffen. Also da könnte man theoretisch, wenn man sich wirklich um die Sicherheit Sorgen machen würde und sinnvoll wäre, sich auf diese Art und Weise Sorgen zu machen und diese Art und Weise Aktionen zu machen, wie man es bei Flughäfen tut, dann müsste man das konsequenterweise eigentlich auch bei den ganzen großen Bahnhöfen machen. Und da macht es eben keiner. Also insofern kann ich diesen ganzen Sicherheitswahnsinn da nicht so ganz ernst nehmen.
Im Grunde müsstest du es überall machen, wo ein anschlagsrelevantes Ziel
genau, und das existiert. Geht halt nicht.
Und das geht halt noch nicht mal in einem Polizeistaat, würde das sinnvoll funktionieren.
Ja, man sieht auch, dass halt irgendwie, wann ist schon mal, ich glaube irgendwann in Spanien haben sie mal einen Zug in die Luft gesprengt, glaube ich, oder? Irgendwann so 2000 irgendwas. Also das kommt ja auch nicht so oft vor, weil halt die glücklicherweise die Terroristen auch alle doof sind. Ja, die denken sich, alle Flugzeuge. Aber
ja, das war, ich glaube, Madrid und London gab es ja auch diese Zugbomben. Ja. Aber ich bestreite halt auch, dass man das überhaupt je irgendwie in den Griff kriegen kann, außer indem du für Verhältnisse sorgst, denen Terrorismus nicht nötig wird.
Du musst dafür sorgen, dass keiner Getränke mit ins Flugzeug nimmt. Das ist das Allerwichtigste.
Und das sehr zum Wohle der Getränkeverkäufer hinter der Sicherheitsschleuse, weil die jetzt natürlich jeden Preis verlangen können und du wirst ihn bezahlen.
Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt. Die war, glaube ich, von dem, wie heißt dieser, Michael Moore.
Ja.
Das war, glaube ich, mal so ein Extra von seinem Film. Ich weiß auch nicht mehr, welches war. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob es ein Gerücht war. Ich meine, das ist eben da nach 9-11, gab es halt jede Menge strengere Vorschriften bei den Flügen. Dass du halt eben nichts, kein Taschenmesser mitnehmen darfst und sonst irgendwie nichts und eben keine Getränke.
Ja, mir haben sie mal kennst du diese ganz kleinen Nagelknipser?
Ja.
Wo du hinten so eine ganze hässliche, miese, schlechte Pfeile ausklappen kannst.
Ja.
So einen haben sie mir mal abgenommen beim Check-in. Also bei der Sicherheitskontrolle. Habe ich auch gedacht, die wollen mich verarschen.
Aber jedenfalls hat Moore hat herausgefunden, dass doch ein paar Jahre nachdem das Ganze sicher nach 9-11, nachdem die ganzen Sachen schon alle sicherheitsmäßig schon so durchgesetzt worden sind, dass du trotzdem immer noch Feuerzeuge mitnehmen durftest ins Flugzeug, super. Weil eben auf Initiative der Tabaklobby hin, damit die Leute, wenn sie aus dem Flugzeug aussteigen, sich gleich eine anzünden können. Und nicht irgendwie warten muss. Das heißt, dass die Feuerzeuge waren irgendwie ausgenommen von dieser ganzen Sicherheitsregelung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das war. Michael Moore hat das halt da irgendwie da geschrieben. Ich habe jetzt, das ist schon lange her, ich kann das nicht überprüfen, aber das ist halt, wenn das halt wirklich so ist, stimmt, dann zeigt es halt wirklich, dass halt, kannst du dann irgendwie nicht, ein Feuerzeug kann ich wesentlich mehr anstellen als mit irgendwie einer Cola oder einer.
Das Problem mit Michael Moore ist halt, dass es immer, dass es Michael Moore ist. Ne?
Genau.
Bisschen doof.
Ja. Aber wie gesagt, ich halte es nicht. Es ist so plausibel, dass man es theoretisch glauben könnte.
Ja, absolut.
Ja, apropos mysteriöse, wenn wir schon bei mysteriösen Dingen sind. Weißt du, was Bloop, Upsweep, Whistle und Bioduck sind?
Bloop, Upsweep, Whistle und Bioduck.
Genau.
Nein. Obwohl, warte, vielleicht fällt mir was Schlaues an. Nee, weiß ich nicht.
Das sind Geräusche im Meer. Du hast ja irgendwelche Unterwassermikrofone von einerseits halt Wissenschaftler, die irgendwelche Walgesänge erforschen und dann natürlich die ganzen Sonare und militärischen Spionagedinger. Und da nimmst du, die haben halt immer wieder mal so Geräusche, die halt jahrzehntelang halt immer wieder die gleichen Geräusche gekommen sind, wo man aber nicht wusste, wo die herkommen. Und die haben halt solche Namen, eben zum Beispiel Bloop oder Upsweep und Whistle und Bioduck, so heißen die. Da gibt es alle möglichen Sachen, ja. So halt eben können unterseeische Erdbeben sein oder irgendwie Eisberge, die über den Boden schrammen, welche Tiergesänge und so weiter. Und die konnte man halt dann, sind schon, ich weiß nicht, halt irgendwie mit den U-Booten rumgefahren ist. In den 60er Jahren hat man die Dinger aufgezeichnet, aber eben nicht identifizieren können.
Mhm.
Und eines von diesen Signalen, Bioduck, haben jetzt Wissenschaftler aus Amerika haben herausgefunden, dass das von südlichen Zwergwalen kommt.
Südliche Zwergwale sind dafür verantwortlich.
Baleonoptera bonaerensis. Das sind kleine Bartenwale. Und dieses Bioduck, das ist eine Art, wie also, ich habe jetzt da keine Tonprobe. Das ist so ein Geschnatter auf einer Frequenz von 50 bis 300 Hertz, das 1,5 bis 3 Sekunden lang anhält. Und das hat man irgendwie in Australien, Antarktis und so weiter gesehen. Allerdings immer nur Winter und Frühling und danach war es aus. Mhm. Jetzt haben die das halt irgendwie mit den Migrationsbewegungen von diesen südlichen Zwergwalen identifiziert, also korreliert und gezeigt, dass halt, haben dann auch Sensoren da noch mit irgendwie auf die Wale draufgepappt und dann wirklich zeigen können, dass halt dieses Biotag-Signal tatsächlich eben von den Walen selbst kommt.
Was da vielleicht ganz interessant ist, überhaupt Meeresgeräusche und Unterwassergeräusche, das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, die haben ein, wie nennt man das denn, Observatorium, das heißt Palaoa. Mhm. Palaoa ist, ich habe es, während du geredet hast, habe ich kurz nachgeschlagen, steht, ist die Abkürzung für Perennial Acoustic Observatory in the Atlantic Ocean. Und damit, also damit ja, monitoren die eigentlich das Südpolarmeer und zwar akustisch unter Wasser und veröffentlichen die Geräusche in einem Livestream. Also du kannst halt bei den Kollegen vom AWI auf der Webseite anhören, wie sich das Südpolarmeer gerade anhört. Das ist schon ganz cool. Also ist irgendwie. Ja, es hat immer so, auch wenn es natürlich ja oberesoterisch ist, das so anzunehmen, aber es hat so ein bisschen was, so du kriegst dann irgendwie auf einmal so dieses, so ein ganzheitliches Gefühl, weißt du, der Ozean klingt und ich kann es hören. Das ist ein interessantes Teil. Also macht Spaß, verlinke ich dann mal in den Shownotes.
Ja, muss ich mal gucken, also das, da kann man, es gibt ja von diesen ganzen, ich weiß nicht, ob du diese Szene kennst. Also es gibt ja genauso, wie es eine UFO-Szene gibt, gibt es auch so eine unbekannte Geräuschszene, wo halt irgendwie, die halt ständig irgendwelche mysteriösen Geräusche irgendwo hören. Musst du mal googeln, wenn du irgendwie ein paar Langeweile hast, guckst du nach geheimnisvolles Geräusch, die man auch irgendwie, gibt es Unmengen Videos bei YouTube, die, wo man bei vielen noch zeigen kann, dass die gefaked sind. Ja. Wo halt irgendwie angeblich hört man halt irgendwelche Geräusche, irgendwelche Trompeten, Raunen, im Prinzip.
Geräusche
so,
halt, ja.
Genau, ja. Und genauso wie es halt irgendwie Lichter am Himmel gibt, die man nicht sofort weiß, was es ist, gibt es halt irgendwie Geräusche, wo man nicht weiß, was es ist. Keine Ahnung, ist halt irgendwo eine Baustelle irgendwo weiter weg oder keine Ahnung, sonst irgendwas. Oder irgendwo platzt ein Reifen oder was weiß ich. Da gibt es halt, Geräusche gibt es halt, ja. Mhm. Und aber dieser mysteriösen Geräuscheszene, da wird halt immer, das sind dann halt immer, keine Ahnung, irgendwelche seismischen Bewegungen, die von Nibiru ausgelöst werden. Oder die, je nachdem, oder Posaunen der Apokalypse oder irgendwelche Hohlweltgeschichten oder sonst irgendwas. Also das ist ganz absurd. Also vor allem, das ist bei UFOs kann ich noch halbwegs erklären, warum diese Lichter das sind und was das sind, aber
Da weiß man
gar nicht, wie man anfangen soll, das zu erklären. Also du kannst bei den YouTube-Videos, gibt es Unmengen YouTube-Videos, da kannst du wirklich zeigen, dass die halt wirklich gefaked sind, weil das Geräusch, was da angeblich immer gehört wird, das ist halt immer die gleiche Tonspur und die Leute, die da auf den Bildern drauf sind, die interessiert es halt überhaupt nicht, sondern wie das ärgste Trompete da und die laufen halt einfach ganz über die Straße rum. Also ja. Da kann man bei diesen Videos kann man wirklich zeigen, dass die gefaked sind, die ist so gut wie alle. Aber was da halt irgendwie den Foren abgeht und so weiter, also dass diese mysteriöse Geräuscheszene, und da sind natürlich auch diese Unterwassergeräusche natürlich auch alle mit dabei, die halt auch alle irgendwie ganz mysteriös sind, für mich in UFOs oder sonst irgendwas, ja. So kennt man auch von Begegnungen der dritten Art, diese Aliens, dann kommen dann dann Geräusche schicken. Das wird dann auch mit der Ankunft der Außerirdischen, wird es auch interpretierte Geräusche, dass die Aliens dann kommen dann schon mal Geräusche vorschicken. Also das ist eine vollkommen absurde, ich glaube, die absurdeste Szene, die ich jetzt gesehen habe, Geräuscheszene.
Die habe ich noch nie in meinem Leben wahrgenommen.
Also ich habe einmal in meinem Blog einen Artikel drüber geschrieben, da kannst du mal die Kommentare durchlesen.
Also es gibt so ein Phänomen des Brummens, also dass Menschen einen tiefen, brummenden Ton
wahrnehmen. Ja, der hängt da auch mit drin, ja.
Das, witzigerweise habe ich das auch. Also ich nehme, wenn es sehr, sehr still ist, einen tiefen, brummenden Ton wahr, aber ich führe den halt auf meinen Körper zurück. Also ich glaube halt einfach, dass in meinem Gehör irgendwas, ich vermute mal, dass das auch so eine Art Tinnitus oder weiß der Geier was ist, oder halt eine sehr tiefe Frequenz, die ich ausgerechnet ganz gut wahrnehmen kann. Aber ich würde im Leben jetzt nicht hingehen und sagen, das ist ein mysteriöses Geräusch, dessen Herkunft, ich muss dem auf den Grund gehen und das ist mit Sicherheit nicht menschlich. Ja, also ich bin halt immer als erstes versucht, davon auszugehen, dass ich gerade eine Wahrnehmungs... ich rede da halt über meine Wahrnehmung und nicht über etwas, das objektiv ist, was diese Szene ja dann anscheinend tut.
Ja, das ist halt immer sehr so. Wahnsinn. Man selbst täuscht sich ja nie in dieser Szene.
Stimmt, man selbst täuscht sich nie. Wo wir gerade beim Scheiß sind, weil ist ja Scheiß, ich hätte einen anzubieten. Ja. Und zwar gibt es in Hannover demnächst einen Kongress, Und zwar ein Kongress im Hannover Kongresszentrum. Da will, ich weiß gar nicht, ob er persönlich kommt, da soll vorgestellt werden ein Nahrungsergänzungsscheiß namens Miracle Mineral Supplement, also Wundermineralergänzung, was ein ganz tolles Zeugs ist, wovon du so Tröpfchen nimmst, ich glaube, man trinkt sie oder schmiert sie sich irgendwie auf die Haut, und damit wird dann aller möglicher Krempel geheilt. Also diese MMS-Szene, die behaupten halt, damit könne man AIDS heilen und damit könne man ADHS heilen und neuerdings jetzt auch Autismus heilen. Und es wird halt empfohlen, Kindern, die ADHS oder Autismus haben, dieses MMS einzuflößen.
Ich dachte, und ADHS und Autismus werden irgendwelche Propaganda der...
Die sagen schon, das sind schon, die Krankheiten sind schon da, die Phänomene sind echt, sind aber heilbar durch dieses Zeugs. Interessanterweise scheint es sich bei MMS um Chlordioxid zu handeln, also um Bleiche. Das heißt, da werden Eltern aufgefordert, ihren autistischen Kindern Bleiche einzuflößen. Am Grad der Übelkeit, die das erzeugt, ne, Erbrechen, Durchfall, was so und alles, also wenn du Bleiche säufst, ist halt Gift. Ja. Ja? Aber, am Grad der Symptome oder der, also je stärker die Symptome, desto besser der Heilungserfolg. Und das ist ein Riesenproblem, also weil zumindest Autismus, also ich habe dann das gefunden in einem offenen Brief, den Mela Eckenfels geschrieben hat, die Autistin ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die hat geschrieben, dass die wollen Autismus erfolgreich behandeln, also sprich heilen, ist ja auch nur Synonym für heilen, sie trauen sich nur nicht, das zu sagen, weil sie dann in den Knast kommen. Und die sagt halt, das geht nicht. Man kann Autismus nicht heilen. Autismus ist halt eine Störung im Gehirn. Also das ist ich weiß nicht, ob das irgendwie ein organisches Problem anscheinend ist. Und das kannst du nicht einfach mal heilen, indem du ein Medikament gibst. Jedenfalls noch nicht. Das ist noch nicht erfunden. Nichtsdestotrotz findet dann diese Konferenz da statt oder diese Veranstaltung statt. Und das Hannover Kongresszentrum hat auf diesen offenen Brief geantwortet, nachdem es auf Facebook auch einen leichten Shitstorm gab. Der Direktor dieses HCC hat da geantwortet und hat sich dann auf die Position zurückgezogen, auf die sie sich alle zurückziehen. Ja, ist halt Marktwirtschaft. Ne? Ja. Also wir stellen ja nur die Räume zur Verfügung. Das heißt ja nicht, dass wir uns alles zu eigen machen, was hier passiert. Und wir haben halt geguckt, machen die da was offen illegal ist, konnten nicht feststellen, dass da was Illegales ist und können denen darum jetzt auch die Genehmigung nicht entziehen, das da durchzuführen. Im Übrigen kann man ja von uns nun wirklich nicht verlangen, dass wir jeden Einzelnen, der hier Räume bucht, auf irgendwie seine moralische Integrität oder was auch immer überprüfen. Mit anderen Worten, die ziehen sich halt zurück und sagen, ja, wir haben mit dem Ganzen ja nichts zu tun. Und ich bin echt mal gespannt, ob die immer noch nichts damit zu tun haben, wenn dieser Scheiß mal im Nachgang ihrer Veranstaltung Opfer fordert, was ich niemandem wünsche, aber manchmal denke ich, vielleicht müssen wir einfach mehr Opfer haben, damit die Leute endlich mal den gröbsten Scheiß irgendwie rauslassen. Und jetzt gibt's dazu noch eine Demonstration, die dann eben an diesem Tag stattfinden soll, an dem diese Konferenz oder was auch immer das da sein soll, stattfindet. Und zwar ist es dann am 26. April in Hannover. Da organisieren sich halt gerade ein paar Leute, die dann da wenigstens eine Infoveranstaltung machen wollen, um den Leuten, die da hingehen, vielleicht das Rüstzeug mitzugeben, dass sie diesem Unsinn nicht auf den Leim gehen.
Es ist immer interessant zu wissen, was die Hannover Kongresszentrum sagt, wenn man das anruft und sagt, wir sind hier die deutsche Hardcore-Porno-Produzenten und wollen hier eine Veranstaltung machen oder die marxistisch-leninistische Partei oder
so. Ob die dann immer noch so objektiv sind und so
unvoreingenommen. Oder der atheistische Kongress irgendwas, ja, sollte das sagen, nee, wollen wir nicht.
Stimmt,
das wäre wirklich mal. Müssen wir mal ausprobieren.
Das wäre was, ja, stimmt. Mhm. Es soll dann mal jemand anders ausbilden als wir. Wir sind hierhin nur die Berichterstatter.
Genau. Wir sind ja alle objektiv.
Und damit bin ich am Ende meiner.
Ich hätte noch eines, das mit den Geräuschen war noch gar nicht mein Scheiß. Ich hätte noch einen ganz klassischen Scheiß.
Sehr schön.
Ich hätte noch einen ganz klassischen Sommerscheiß quasi. Nessie.
Nessie. Ach, genau. Da gab es jetzt wieder so ein Foto, ne?
Genau. Nessie ist ja, ich glaube, 2013 war das einzige Jahr, wo es kein Nessie-Foto gab, aber jetzt hatten sie bei Apple Maps, glaube ich, hatten sie ein Bild gefunden, wo Nessie drauf war, im Loch Ness. Ja, also, da hast du irgendwie reingezoomt in das Loch Ness und dann hast du da dieses Dingens gesehen, was angeblich so ausgesehen wie so ein großer Dinosaurier, der unter Wasser schwimmt. Super. Was sich hier rausgeschaltet, dass es halt irgendwie, hat es dann vielleicht die ganzen die ist ja in England viel, viel stärker, diese ganze Monster-Szene, was in Deutschland ist, eher eine, diese ganze Kryptozoologie, das ist ja eher so ein bisschen eine selbst in dieser ganzen Mystery-Szene eine Minderheit. Aber in England ist natürlich Nessie ein Riesending. Und da war es natürlich in allen Medien und so weiter. Und dann hat sie eben gezeigt, dass das halt, das war halt im Prinzip die Bugwelle von einem Schiff, dass halt Apple da rausgeblendet hat, weil die halt irgendwie das halt raus ausblenden mussten. Und die haben halt dann irgendwie auf anderen Aufnahmen halt dann genau dieses Bild gefunden, was das Originalbild da gezeigt, dass das so eben diese Bugwelle war. Was ich aber noch viel schöner fand, kennst du den Podcast, also kennst du die Sendung QI auf der BBC?
Ja.
Die ist diese höchst großartige Sendung mit Stephen Fry. Und die haben halt diese ganzen absurden Fakten, die sie da ständig irgendwie präsentieren. Mhm. Und haben halt so ein ganzes Team, das halt diese Fakten recherchiert. Was ein ziemlich cooler Job sein muss, irgendwie,
ja,
so Fakten recherchieren für QI. Und diese QI-Rechercheure, die QI-Elfen oder QI-Elfs, wie sie sich selbst nennen, die machen seit einiger Zeit einen Podcast, der heißt No Such Thing as a Fish. Und der ist echt genial. Also die haben halt immer die, das ist so eine Art halt wie so Konferenzsitzung, wo halt die ganzen Leute da sitzen und dann sich halt gegenseitig erzählen, was sie für coole Dinge rausgefunden haben.
Ach, wie cool.
Der ist, kann ich nur extrem
empfehlen. Das ist genau das, was wir eigentlich hier gerade machen, nur halt in ordentlich finanziert, sodass auch Muße und Zeit da ist, das nicht nur so mehr oder weniger beiläufig.
Genau,
das ist eine sehr schöne Sache. Ja.
Und der ist halt wirklich, lohnt sich echt, dass du hast, komm mal, verlinkt mir, No Such Thing as a Fish. Und die haben halt in der letzten, der aktuellen Folge auch diese Nessie-Geschichte erzählt. Und einer hat erzählt, weil es halt in der Zeit davor so wenig Nessie-Sichtungen gab. Er hat mit irgendeinem, mit dem obersten Schamanen von Britannien oder sowas geredet. Mhm. Und der hat die meiner Meinung nach fantastischste, beste Erklärung aller Zeiten geliefert, warum Nessie nicht mehr im Loch Ness zu finden ist. Und er hat nämlich gesagt, Nessie war der Geist eines Dinosauriers und er hat diesen Geist exorziert.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.